Black Lives Matter, also ganz ehrlich, ich finde es ein ziemlich wichtiges Thema. Meine Frage an dich: Hast du deine Sklaven auf die Demo gelassen?
Hallo
Hallo!
und damit willkommen zu einer neuen Folge Wise Privilege, dem Mischkonsum-Podcast. Ja, wie immer gut gelaunt und keines Witzes verlegen, mir virtuell gegenüber geschaltet, Jonas.
Das ist alles ungewohnt, sonst mache ich immer die Anmoderation, aber das hast du wunderschön
Ja.
gemacht, Philipp. Hallo, guten Tag. Das ist der
Hallo.
Beweis dafür, dass wir hier beide zu Recht sitzen mit einem, ja, sag ich mal, Themenkomplex, der aktueller nicht sein könnte.
Ja,
Man
viel passiert seit letzter Woche,
viel
seitdem
passiert seit
wir
letzter
letzte Mal
Woche.
aufgenommen haben.
Viel passiert seit letzter Woche. Ja, ey, aber du hast schon recht. Du hast in der Vorbesprechung schon gesagt, das Black Lives Matter-Thema würdest du eigentlich am liebsten meiden und am liebsten eigentlich,
Ja, es ist
also.
halt wieder ein Thema. Jeder Podcast in Deutschland, ich meine, zum Glück sind wir der einzige Podcast, der aus zwei weißen Männern besteht, die sich
Weiß man
selber
nicht,
lustig
Philipp. Es gibt
finden.
keine Fotos von uns.
Ja,
Wir haben es zwar
gut,
gesagt,
stimmt.
aber es könnte
Ich
ja
habe
auch
dich noch
ein
nie gesehen.
riesiger. Genau, es könnte auch ein riesiger, ja, wir könnten auch heimlich, also sind wir nicht, es ist ja auch ziemlich wack, so zu tun, als wären wir. Aber das ist ja auch das Ding, so, die Anonymität im Internet macht auch so eine Zuordbarkeit, ne? Zerreißt so ein bisschen den Kontext, in dem Dinge Offensive werden, finde ich auch
Bis auf
sehr
das 99
interessantes.
Prozent unserer Hörer, glaube ich, uns zu gut kennen.
Ja, fürchte ich auch. Ja. Das ist auch ein bisschen,
Aber
glaube
das
ich, unser
andere eine
Schutz.
Prozent sind wir sehr mysteriös.
Ja, vermutlich. Aber du hast es angesprochen. Meine Challenge an dich wäre auch deswegen gewesen, so. Also ich finde, ich glaube, wir sollten nicht mal aus rechtlichen, einfach, glaube ich, nur fürs Gewissen ist es nochmal gut zu sagen, glaube ich, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir natürlich auch zu der Fraktion gehören, die Rassismus scheiße findet. Aber ich verstehe dein Dilemma, dass ich glaube, dieses Bekenntnis dazu zwar schon ein wichtiger Schritt ist, der nicht zu vernachlässigen ist, aber ich ringe da auch mit mir, weil nochmal zu sagen, so dass man Rassismus scheiße findet, das ist halt so lowest effort und wird ja niemanden überzeugen, so. Ne? Also, ob das jetzt wirklich in jedem Podcast nochmal gesagt werden muss, ich finde, es ist aber trotzdem wichtig, dass es irgendwie anerkannt wird, dass es auch hier noch so Probleme gibt. Ich finde allein die Tatsache, dass es das Wort Alltagsrassismus gibt, finde ich irgendwie erschreckend. Also einfach, dass hier so, ja, das ist jetzt ja nicht so richtiger Rassismus, das ist halt so Alltagsrassismus. Also so Rassismus, der irgendwie so an der Supermarktkasse irgendwie geduldet wird. So, das finde ich halt irgendwie auch schon. Das spricht schon Bände über diese Debatte und die Meinung, die man dazu haben soll. Von daher hoffe ich jetzt mal, dass wir keinem klar machen müssen, was unser Stance dazu ist. Der einzige Mehrwert, den ich aber bei der ganzen Debatte hatte, ist, dass ich mich wirklich das erste Mal so gefragt habe, wenn man ja immer sagt, so, okay, als gerade mit unserer Sozialisation oder wo wir herkommen, wie wir aussehen, mit dem sozialen Milieu, in dem wir aufgewachsen sind, ist es für uns natürlich schon relativ schwer einzuschätzen, wie verbreitet und wie gravierend dieses Problem ist, weil das logischerweise primär Betroffene können. Und da habe ich mich aber gefragt, so, wie oft war ich dann in einer brenzlichen Situation, zum Beispiel mit der Polizei oder mit Staatsgewalt oder mit sonst irgendwem, und hätte wahrscheinlich mehr Schiss gehabt, wenn ich nicht so aussehen würde, wie ich aussehe. Weißt du, was ich meine? Also so Verkehrskontrollen oder mal ein Beamter, dass ein Beamter mal ein Auge zugedrückt hat bei einem. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, da hatte ich schon Glück. Also nicht nur Glück, sondern da hatte ich, glaube ich, auch einfach öfters mal so die richtige Hautfarbe, wo ich das gleiche Szenario jetzt vielleicht nicht mit einem anderen Aussehen durchgespielt hätte. Und allein das vielleicht nochmal bei sich selber zu reflektieren, ist ja vielleicht schon mal vielleicht ein besserer Anfang, einfach als einfach nochmal in seinem Podcast zu plärren, dass man ja kein Rassist ist, aber dass es ein voll wichtiges Thema ist, das natürlich so noch nicht abgeschlossen ist.
Ja, also gut, dass wir alle zur privilegierten Masse gehören, denke ich, sollte jedem klar sein. Und das Problem ist an der ganzen Debatte, ja, du kriegst Rassismus und Diskriminierung nicht mit, solange du die diskriminierende Masse sozusagen bist. Also du kriegst es halt, wenn dann nur in Einzelfällen mit, aber du kannst
Ja.
dir nicht vorstellen, was es ist und was es bedeutet. Und von da ist es schwer, darüber zu reden. Ich meine, das ist halt wie mit, das ist auch wieder doof, wie mit einem Blinden über Farben zu reden oder sonst was. Man weiß halt nicht, wie es ist. Deswegen, was sollen wir dazu sagen? Alles, was ich dazu empfehlen kann, ist, den ich davor noch nicht kannte, Michael Che. Weiß nicht, ob du den kennst.
Ja.
Ein Comedian hat ein Special, das heißt Michael J. Matters. Ist ja, schon aus dem Jahr 2016 und ja, leider aktueller denn je, wo er auch eben unter anderem diese Diskussion aufgreift mit, wo alle Leute, wo jetzt gesagt wird, ja, all lives matter, nicht nur Black Lives Matter und bla bla bla. Und da finde ich seinen Ansatz ganz schön so, ja, was sagt denn der Aussatz Black Lives Matter aus? Also, they matter. So, das ist ja wohl das, das Grundding, auf das man so sagt, man sieht, die sind wichtig das, oder die sind schön.
Sondern, die tiefgestapelste Forderung ist das so eigentlich.
Ja,
ne?
They matter. So, also wenn man sich nicht mal darauf einigen kann, dass man sagt, okay, schwarze Leben,
ja, wenn man da matter, rotzig, dann, genau, wenn man da rotzig um die Ecke kommt und sagt, ja, aber was ist, matter ich denn nicht? Oder? Also dieser exklusive,
also das,
ja, dieser exklusive Gedanke, den man sich da sofort selber einpflanzt, ne, der, es ist so, ja, also ich war auch mal so, das ist auch so, ist schon länger her, als ich da auch gedacht habe, so, ja, dieses Black Lives Matter, den Spruch, den finde ich vielleicht auch nicht so clever gewählt, weil klar müsste es ja eigentlich logischerweise heißen, All Lives Matter, aber dann, keine Ahnung, ich glaube, wenn man da, weiß ich nicht, ein paar Moleküle Sauerstoff während dem Denkprozess seinem Gehirn gönnt, so dann kapiert man so, dass es halt nicht der Punkt ist von diesem Spruch. Also das ist wirklich, man muss es wirklich so radikal sehen als diese Tiefstapelung. Und es gibt auch dieses geile eine Zitat, so ihr könnt froh sein, dass wir Gleichberechtigung und keine Rache wollen, so, ne? Also blöd gesagt, diese gibt es da so ein Video, das auch viral gegangen ist von, so, ich glaube, sie war eine Aktivistin, die es gesagt hat und das trifft es meiner Meinung nach schon auch ganz gut, ne? Also gerade in Amerika. Und ich finde auch dieser Vergleich Deutschland-Amerika, man hat in Deutschland auch ähnliche Probleme. Unsere Zustände sind halt nicht ganz so scheiße wie in Amerika, weil, glaube ich, die soziale Spaltung hier noch nicht so krass ist. Aber ja, so Polizeigewalt ist jetzt auch nichts, wogegen wir so komplett immun sind, ne? Also ich denke, das weiß man
ja, beziehungsweise
auch.
Halt Polizeigewalt, beziehungsweise, dass halt trotz allem immer noch der Rechtsstaat teilweise auf einem Auge blind ist und das halt nicht das Linke ist. Ja, also wie gesagt, da hat, glaube ich, jedes Land seine eigenen Probleme. Ja, dass wir auch einen institutionalisierten Rassismus haben, sollte, denke ich, auch jedem bewusst sein. Wie gesagt, wir kriegen das nicht mit. Aber deswegen ist halt nur mein Problem, warum ich gesagt habe, was sollen wir da drüber reden? So, wo ist jetzt der Mehrgewinn durch unsere Meinung dadurch? Das ist halt, wo ich mir denke, es ist eigentlich alles gesagt. Jeder muss halt bei sich selbst anfangen und überlegen, wie er sich verhält.
Ja, ist ja wie gesagt, es ist echt, es arbeitet aber trotzdem in mir und irgendwie, keine Ahnung, ich finde es auch gut, dass das jetzt mal so das Thema ist, blöd gesagt. Weißt du, was ich meine? Also irgendwie habe ich, also auch alles, also wenn man sich die Dave Chappelle-Sachen anschaut, da ist jetzt auch dieses Special, ja, hat der Felix Lobrecht irgendwie auch geteilt und war ja auch in Deutschland, hat das irgendwie Aufmerksamkeit bekommen, dieses Netflix-Special, das halt einfach kein Comedy-Special war, weil einfach, ja, die Zeit das nicht zulässt, so, oder da waren halt so 4 Jokes oder so drin, die gerade so halt den Comic-Relief dieser angespannten Situation irgendwie erzeugt haben. Und du, weil du Michael J. schon angesprochen hast, so, auch Chris Rock, also ein Großteil der schwarzen Comedians, die es auch auf Netflix mit so Specials geschafft haben, es ist ja trotzdem so, dass das immer thematisiert wurde bei den Polizeigewalt und wie es halt ist, ja, halt schwarz zu sein und in Amerika zu leben und dass das halt immer ein Thema ist und dass es immer omnipräsent ist. So, und keine Ahnung, ich glaube, das hat schon seinen Grund, warum die Leute dann so erfolgreich sind, so, weil das eben nicht diese, ja, ich bin Ausländer, ich bin anders, Ha-ha-Lacher sind, sondern das ist halt wirklich was einfach, ja, ein Riesending ist und schon immer war und einfach sich nicht so unter den Tisch kehren lässt, nur wenn man jetzt halt da irgendwie der Comedian auf der Bühne für ein paar tausend Leute ist. So, das ist ja, also von daher ist es auch so irgendwie so, ja, wie du gesagt hast, es wurde eigentlich schon alles gesagt, weil genau solche Leute halt seit Jahren eigentlich das jedem sagen, der bereit ist zuzuhören. Und ja, gut, auf der anderen Seite sind wir halt auch jetzt wieder in der Bubble, wo wir sagen, ach, das ist euch nicht aufgefallen, dass Rassismus ein Problem ist, so, ja, keine Ahnung, aber was haben wir dagegen getan, so, ist halt auch immer scheiße, ne, dass dann sich darüber lustig zu machen, dass jetzt Leute aufwachen oder so, ne, gefühlt die Mitte sich dafür dann mal Zeit nimmt oder ein Ohr nimmt, naja, whatever.
Ich glaub, was jetzt mein Problem so ein bisschen ist gerade, ist halt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es wird so immer eine neue Sau gesucht, die durchs Dorf getrieben wird. Das ist halt jetzt gerade das Rassismus-Thema. Keine Ahnung, ein paar Wochen davor, Monat davor war es das ganze Corona-Thema, davor war es hier Fridays for Future und es potenziert sich halt alles so und es ist immer alles das einzig beherrschende Thema auf der Welt.
Ja, aber das ist halt…
Gut, aber das ist wieder, das ist halt jetzt gut mit Corona. Ja, es macht alles Sinn auch mit diesen ganzen Einwegsachen, aber jetzt zum Beispiel interessiert es wieder kein Mensch mehr. Jetzt gibt es keinen Reusable Cup mehr und schlag mich tot und alles Hauptsache viermal in Plastik eingepackt. Verstehst du? Und alle finden es toll und gut.
Fair, ja, das stimmt.
So, es interessiert kein Mensch gerade wieder und am besten,
weil man sagen muss,
alles
dass
nur
tatsächlich
noch Einweg.
Die, also ja. Auch wenn das Fridays for Futures ganz gut getroffen hat, ist eigentlich traurig, dass man das als Sieg verbuchen muss. Aber allein die Tatsache, dass die Autolobby ihre Abwrackprämie für ihre Diesel- und Benziner nicht durchgekriegt hat bei dem Rettungspaket, ist ja schon mal so
sehen,
was man jetzt
ja
vielleicht vor 4 oder 5 Jahren. Mal abgesehen davon, dass diese Abwrackprämie insgesamt ein wirtschaftliches Fiasko ist eigentlich. Aber wo ich glaube, ich, also das ist vielleicht schon tatsächlich so eine Auswirkung, ne? Also das ist ja immer so diese Glaubensfrage, ne? Wie wird es hier abgehen, wenn Fridays for Future nicht das gemacht hätte, was sie gemacht haben und wenn es diese Bewegung nicht gegeben hätte. Und man muss halt auch dazu sagen, so, ich verstehe, was du meinst, dass mit diesem Thema durchs Dorf treiben oder die Sau durchs Dorf treiben, aber das ist halt irgendwie, du hast halt nur eine erste Seite, du hast halt nur eine oberste Schlagzeile und das ist halt der öffentliche Diskurs, der entscheidet, wie lang welche Schlagzeilen oben bleiben. Das ist halt das Zusammenspiel aus Redaktion und öffentlicher Aufmerksamkeit, welcher Politiker, welcher Funktionär, welcher sonst irgendwas sich dazu äußert, was man da wiederverwerten kann. Also es ist halt eine Maschinerie des öffentlichen Diskurses und der hat halt leider eine relativ kurze Aufmerksamkeitsspanne in der breiten Masse, die er hat. Und die kannst du halt kritisieren, aber das bedeutet ja nicht, dass du dir die Informationen nicht anders holen kannst. Das bedeutet ja nicht, dass es nicht Medienhäuser oder Institutionen gibt, die versuchen da eben nicht immer nur einem Thema nachzugehen. Ne? Deswegen hast du ja deine unterschiedlichen Fachbereiche, Bubbles, sonst irgendwas. Also ich verstehe deinen Punkt voll so, weil das natürlich immer so Talk of Town ist. Und das ist schon wichtig, damit irgendwie verantwortungsvoll umzugehen. Aber es ist halt auch eine Riesenchance, ne? Also du musst halt immer gucken, so, die Sau wird jetzt halt geritten und dann musst du halt gucken, wann die nächste. Also was soll die nächste Sau sein, blöd gesagt? Und ich glaube, das kannst du schon ein bisschen steuern, als Konsument und als Produzent von solchen Nachrichten.
Aber deswegen tut sich auch hiermit der Wise Privilege, der Mischkonsum-Podcast, jetzt schon solidarisch mit Philipp Amthor erklären. Wir stehen hinter dir, Junge.
Mach sie
ich fertig.
Ich
habe gerade die rechte Faust in die Luft gestreckt.
Echt, die rechte, sehr gut.
Ja, natürlich.
Amthor-Boy, willst du darüber reden? Ist das ein Thema, das wir setzen sollen jetzt mit dem Podcast? Weil wenn wir darüber reden, dann gibt es bestimmt auch bald eine Bildschlagzeile dazu, wer weiß. Wir zeichnen das ja schon im Voraus aus, Leute, ihr wisst es ja noch gar nicht. Der Jonas hat einfach nur wieder 4 Wochen zum Schneiden gebraucht. So oder so sieht es doch aus.
Das ist das Problem, ja.
Exklusive Postproduktion. Ja, exklusive Spiegelinformationen liegen mir vor. Ich glaube, da kommt bald was, wenn diese Folge released wird. Mal sehen.
Ja, wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber.
Aber
wir
bist du da. Was
eine
ist,
Bank.
was ist da so dein Take?
Je länger ich ihn anschaue, desto mehr möchte ich ein Stück Holz nehmen und ihm ins Gesicht schlagen. Und das ist leider so nach 5 Sekunden der Fall. Und das ist, wenn er nicht redet.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe bei mir ist da wirklich ein bisschen was gestorben, weil ich hatte immer so das Gefühl, es gibt genau zwei Leute, wo ich das Gefühl habe, naja, ich bin zwar mit dem Großteil, was die konservative Politik macht, auch in ihrer aktiven Politik nicht einverstanden. Ich mag viele von den Persönlichkeiten nicht. Aber es gibt ja durchaus ein Argument für konservative Politik, also als Idee. Aber ich habe es halt nicht verkörpert gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich glaube schon, dass der Amthor, und zum Beispiel ein positives Beispiel habe ich auch schon öfters hier zitiert in dem Podcast, Ruprecht Polenz, ich glaube Ruprecht heißt er, oder Rupert? Herr Polenz auf jeden Fall. Der ist auch ein älteres CDU-Semester und ein vernünftiger Konservativer. Da hat man nicht das Gefühl, dass der irgendwie mit dem Flügel liebäugelt oder sonst irgendein Bullshit macht, sondern der macht halt konservative Politik und glaubt halt wirklich, dass er damit den Menschen hilft. Und ist auch normalerweise immer für mich so jemand, wo ich meine, ja okay, sind halt auch nicht alle scheiße auf der anderen Seite. Und bei Amthor hatte ich auch das Gefühl so, ja, das könnte vielleicht eine neue Generation sein von Leuten, wo man denkt, naja, der meint's nicht böse, der hat halt nur eine andere Meinung. Und ja, jetzt habe ich das Gefühl,
ich glaube,
so,
der ist ein Idiot.
jetzt habe ich das Gefühl, der ist da einfach auch ein bisschen zu geil gewesen auf bestimmte Dinge.
Wie alt ist denn dieser Kerl überhaupt? Weiß man das?
27,
Weiß man?
der
Der
ist
ist 27
27.
tatsächlich.
Ja. Ich
Okay.
meine, mit 27, da hat Kurt Cobain seinen Kopf auch schon verloren.
Es besteht noch Hoffnung. Dann würde ich ihn
Ja, so
wirklich
der
feiern.
metaphorische Kopf jetzt natürlich, ne? Die politischen. Was sehr interessant ist, weil die Union hat ja eigentlich mit Karl Theodor zu Guttenberg schon mal so einen jungen Hoffnungsträger eigentlich verloren. Ne? Den haben sie auch gut rausgemobbt. Und ich meine, der hat nur seine Doktorarbeit gefälscht. Ich meine, welcher zivilisierte Mensch tut das nicht? Und Philipp Amthor ist aber korrupt, was ja eigentlich für einen Politiker, also rechtlich hat das Amthor ja relativ clever gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich damit im Detail beschäftigt hast. Ich natürlich schon als Investigativjournalist, den ich mich schimpfe, der ich mich schimpfe, den, genau. Deutsch. Hast du das mitgekriegt, was da so abging? Oder was ihm eigentlich vorgeworfen wird, genau? Man
Naja, er hat
ist ja so eine
Lobbyarbeit
Meme-Gestalt.
für dieses für diesen Think Tank gemacht, in dem er unter anderem
Ist auch geil, dass du das einfach schon als Think Tank deklarierst, weil es einfach nur so eine Firma ist, die noch ein Produkt gesucht hat.
ja, wo KT drin sitzt und hier
KT.
auch Mr. Maulwurfsbrille natürlich
H zu dem G zu dem M.
HG, ja, der Original Gangster Maaßen.
Oh, das ist aber,
Ja,
ja.
für die hat er ja doch Lobbyarbeit gemacht und hat dafür quasi dann Kaufoptionen für Aktien bzw. Vorteilspakete erhalten, die er aber nicht wahrgenommen hat.
Ja, das war ja der Witz.
Ja.
Weil Geld hätte er nicht annehmen dürfen. Genau, aber genau, deswegen diese Aktienoptionen sind natürlich ziemlich geil, weil das ja im Prinzip so ein Gutschein ist für, hey Politiker, wir wissen, dass du gerade nicht korrupt sein darfst, aber hier wäre was, das könntest du ja einlösen, nachdem du uns den Gefallen getan hast, indem wir dich damit bitten. Und du vielleicht dann nicht mehr im Bundestag bist, sondern, keine Ahnung, so Sigmar Gabriel-mäßig schon gerade am Rausleiden bist vom Political Business. Also relativ interessante Mechanik. Was auch geil ist halt einfach bei dieser ganzen Geschichte ist, dass ihm wahrscheinlich diese Luxusreisen am ehesten so mit zum Verhängnis werden, weil das sozusagen ein Sachwert ist, der besser messbar, also das ist so ein Sachwert, der ist besser messbar als diese Aktienoptionen. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn das praktisch Vergnügungsreisen waren, ne, wenn das als das deklariert werden kann, dann ist es ein Problem. Philipp Amthor hat auch Glück, dass er in Anführungszeichen nur so ein popeliger Abgeordneter für MacPom ist, weil er damit auch nicht in, glaube ich, einer exekutiven Position ist und da wäre Korruption nochmal um einiges heftiger gewesen. Also ein recht interessanter Fall eigentlich, weil man schon merkt, dass der Typ schon eigentlich wusste, worauf sich einlässt. Und weil ich gehe doch nicht in eine Firma, die Augustus Intelligent heißt, mit fucking KT zu Guttenberg und HG Maaßen und gratuliere mir dann, wenn ich dem Altmaier einen Brief schreibe, wo ich um irgendeinen Gefallen bringe, für irgendein dubioses Unternehmen, das nicht mal ein Produkt hat, die wollen irgendwie in AI und sonst irgendwas und Facial Recognition investieren, was ja so nach einem Blender-Ding ausschaut. Und also, weißt du, wenn ich Korruption mache und hier Hinterzimmergeschäfte und sonst irgendwas, sondern mir ein
Dann für
Nebenverdienst
die
gibt, dann mache ich es
Waffenlobby.
auch, dann mache ich's, ja, dann mache ich's doch richtig. Dann mache ich es mit Profis. Dann mache ich es mit Profis, mit Heckler und Koch, die einfach mal gegen sämtliche Embargos Zeug überall hin verkaufen können. Aber doch nicht mit so drei windigen Bürschchen, die ein windiges Geschäftsmodell in einer windigen Branche haben, von der ich offensichtlich keine Ahnung habe als 27-jähriger Jurist im Bundestag. Mensch,
Ja,
Alter,
ich würde
weißt du,
mal
da ist
behaupten, das hatte wahrscheinlich
da.
viel mit Koks und Nutten zu tun.
Ja, aber guck mal, da muss man dem Schröder echt einiges lassen. Er hat das schon clever gemacht, weil ganz ehrlich so, mit Putin hast du auf jeden Fall eine sichere Bank, also auf den kannst du dich erstmal verlassen so. Und Öl ist halt auch, Öl und Gas ist halt auch erstmal eine sichere Bank für die nächsten 20 Jahre. Aber mit so abgehalfterten Ex-Verfassungschef, den keiner mag, und wenn man den mal ein paar Sätze hat hören lassen, dann müssten da eigentlich alle Sa Alarmglocken angehen. Und auch Karl Theodor zu Guttenberg, der ist ja, weißt du, wenn Karl Theodor zu Guttenberg im Raum der Seriöseste ist, dann sind aber die Alarmglocken am Läuten bei mir.
Deswegen uneingeschränkte Solidarität mit Philipp Amthor
Vor allem
oder wegen dem
der hat sich
Vorname.
jetzt aus dem Untersuchungsausschuss zurückgezogen, der Hans-Georg Maaßen untersuchen sollte im Fall Anis Amri. Was geht da denn ab? Das muss ich mir mal vorstellen. Der hat sein HG Maaßen da untersucht, Während er wahrscheinlich mit ihm da auf St. Moritz gegessen hat. Ist das nicht
Tja,
genial?
ein Schelm, wer da Böses denkt.
Also, da muss er doch nicht 27 sein und Jura studiert haben, um zu kapieren, dass es vielleicht keine gute Idee ist.
Hat der Jura studiert?
Ja, der ist Jurist. Mit Leib und Seele. Deswegen hat er auch diese geilen Beauty-Shots mit sich und im Grundgesetz auf Insta. Naja. Ja,
Aber
du
der hat
sagst,
nicht
man
fertig
kann Jurist
studiert,
nicht trauen,
oder?
Philipp.
Das. Ach, der hat an der Uni Greifswald studiert. Ja, das erklärt einiges.
Das
Ach, der hat
ist.
sogar das erste Examen mit Prädikat.
Ja, der ist
Erzeugtiger.
an sich, ist der ist, das ist ja das Geile so. Jetzt muss die Union ja so tun, als wäre der so ein inkompetentes Kindergartenkind, das da auf dem Praktikum versehentlich hängen geblieben ist im Bundestag, damit die den nicht absägen müssen und damit man den in ein paar Jahren vielleicht doch nochmal für irgendwas nominieren kann. Aber du musst dir mal vorstellen, der Typ hat ja eigentlich ziemlich erfolgreich Wahlkampf gegen die AfD in Mecklenburg-Vorpommern gemacht, was als CDU-27-Jähriger ja jetzt auch nicht so einfach ist. Also er hat ja schon ein bisschen was auf dem Kasten, der Typ, und ist definitiv relativ scharf. Sinnig und als das wurde er eigentlich auch angepriesen und jetzt müssen die den so unter Wert verkaufen. Es ist wie ein bisschen mit dieser Shindy-Sache, der jetzt sagen muss, dass er viel weniger Geld verdient, als er in seinen Videos immer so tut, weil er natürlich dann die Gerichtskosten, weil dann die Strafe, das Strafmaß natürlich geringer ausfällt. Du kennst dich da safe besser aus, hoffe ich mal für dich. Hoffe ich mal für dich. Aber es ist irgendwie ein lustiges Phänomen, dass die ihn jetzt halt so als, naja, er ist noch so jung und so unerfahren und er wusste noch nicht, dass Korruption nicht so cool ist.
Ja, es ist tragisch alles. Aber deswegen, lass doch zu schöneren Themen im Leben kommen. Als kleinen Spoiler, dass die Leute dranbleiben. Uns wurde auch ein Rage Cage geschickt.
Oh
Zu dem kommen
ja.
wir dann aber später. Ein Zuhörer-Rage Cage.
Ein Zuhörer-Rage-Cage, ja. Ein
Aber
mit Vice
deswegen.
Privilege belohnter Zuhörer-Rage-Cage. Nochmal hier, also wir halten unserem
Richtig.
Wort Stand,
Ah ja, genau. Wir
Freunde.
können jetzt auch endlich einmal. Haben wir bekannt gegeben in der letzten Folge, was es gibt? Nicht, ne?
Nee, weil
Das ist
wir die
mal vielleicht
Spannung
auch,
hochhalten
genau.
wollen und dann haben wir gemerkt, da ist anscheinend einfach nur der Anreizfaktor weggefallen bei uns. Das war ein bisschen nicht so clever, to be honest.
Aber das zögern wir trotzdem noch ein bisschen hinaus. Noch wird es nicht verraten.
Ja,
Kommen wir dann
wir
beim
könnten es vielleicht
Ragecatch
auf
zu.
Instagram verraten. Wobei, ernst, es interessiert die Leute
Aber
offensichtlich nicht, was okay ist, weil
das
wie gesagt,
interessiert sie ja nicht.
ich finde, mich würde es auch nicht interessieren bei einem windigen Podcast. Aber ja, vielleicht teasen wir es erstmal auf Instagram an und vielleicht erbarmt sich noch jemand und springt über seinen Schatten und interagiert mit uns. Man weiß es nicht. Noch ist Merch auf Lager, aber es ist wirklich nicht mehr viel auf Lager. Aber jetzt brauchen wir auch keine
Das
Entschuldigung mehr, wenn
ist
es nichts mehr gibt.
genau.
Ihr hattet alle eure
Aber
Chance.
dazu kommen wir dann beim Rage Cage. Davor habe ich
Ja.
was gelesen, wo ich direkt an dich denken musste. Und zwar hat
Ich bin
ein
gespannt.
Zehnjähriger
Okay.
in Hildburghausen 47 Brände in einer Kirche gelegt.
In einer Kirche.
In einer Kirche 47 Brände. Das Erste, was ich mir gedacht habe, es ist A, eine sehr spezifische Nummer.
Ja.
Und B, ab 50, denke ich, könnte man straight sagen, okay, da stimmt was nicht mit dem Kind. So unter 10 kann man es noch so als dummer Jungenstreich ab, aber so, also der Bereich zwischen 40 und 50 und explizit 47
Ja,
finde ich
stimmt.
höchst interessant. Also.
Ja, ich frage mich auch genau, also, aber es ist ja auch nicht so, also, es ist jetzt ja nicht so einfach, Kirchen anzuzünden, oder? Also, die sind ja schon überwiegend aus Stein, oder? Also, ich meine, klar, die Franzosen, die haben natürlich gleich im Dach angefangen, da wo der Dachstuhl am easiesten brennt. Aber, wer sind wir, to judge?
Tja, es ist ein
Aber
300
ist
Jahre
die.
altes Kreuz verbrannt, unter anderem.
Okay.
Ansonsten konnten die meisten Glutnester noch, also er hat anscheinend einfach
Aber der
an
ist wirklich so
mehreren Orten
sieben.
so ein bisschen Papier und Zeug hingelegt und Zeug, das halt brennt und dann an 47 Orten,
Ja, aber
ja,
jetzt muss
also.
man. Ja, gut, aber die machen ja sonst auch immer da ihr Weihräucherzeugs drin. Also der ist 10. Kann ja nicht so differenzieren eigentlich. Aber
Vielleicht hat
47
er es
Mal
gut
finde ich auch
gemeint, ja.
nice. Jetzt ist natürlich die Frage, darf man so, wenn man da jetzt vor Ort ist, darf man dann so Weihwasser als Löschmittel verwenden?
Ich weiß es nicht. Ist es dann Weihrauch danach?
Weihdampf
Keine Ahnung.
wahrscheinlich.
Weihdampf, ja.
Physikalisch wäre Weihdampf richtig.
Weihdampf, ja. Weihdampf. Gibt es eine Weihdampfsauna?
Ich glaube, das ist verboten. Aber ich verstehe auch nicht, also weiß ich nicht. Also es ist ja so, dass wenn, also es ist ja, gibt ja auch diesen komischen Zwiespalt, dass wenn jetzt der Leib Christi, also bei den Katholiken gibt es ja die Hostie, und wenn die auf den Boden fällt, dann ist das ja, trotzdem immer noch der Leib Gottes. Der Leib Christi, besser gesagt. Das heißt, den kannst du ja dann nicht einfach, so weiß ich nicht, in die Biotonne wegschmeißen. Also klar, ist alles Gottes Schöpfung und so, aber das ist ja schon besonderes Gottes Schöpfung, weil da hat ja davor ein Priester drüber gewunken. Und es ist ja geweiht. Das hat ja hohen symbolischen Wert. Aber du kannst es ja auch nicht irgendwem einfach in den Mund stecken und sagen, viel Spaß mit dem Kirchenboden.
Weiß ich nicht. Also da bin ich leider raus bei dem Thema, weil ich da leider gar keine Erfahrungswerte habe.
Ja, vielleicht hat der 10-jährige Junge ja Bodenhostie bekommen und daraufhin die Kirche angeschaut.
Wahrscheinlich.
Nein, geht natürlich nicht. Dabei hat er noch keine Kommunion gehabt, oder? Mit 10? Doch, Grenze wahrscheinlich.
Ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich, Philipp,
wann hat man denn mit so 9, oder?
Ja, 9, 10, so dritte Klasse.
Ja, ja. Vielleicht hat er eine Bodenhostie bekommen.
Der hat safe eine Bodenhostie bekommen. Oder er durfte nicht vom Messwein trinken. Soft. Was ich auch ein bisschen weird finde. Nee, ab wann? Stimmt, ab wann darf man Messwein trinken in der Catholic Church? Ab wann wird da die Jugend gefügig gemacht mit Alkohol?
Ist das nicht dein Thema? Also keine Ahnung.
Eigentlich, was, Jugend gefügig machen oder Katholizismus? Weil da würde ich nämlich, stark differenzieren,
mein Freund.
Also, okay, dann nicht Katholizismus, sondern Theologie.
Vielleicht kann uns einer
also
unserer Zuhörer schreiben. Wir haben ja Zuhörer, die kirchlich besser bewandert sind als wir.
Ich dachte, dass ich schon irgendwie relativ früh Wein getrunken habe, bevor ich 16 bin, oder?
Aber jetzt außerhalb vom kirchlichen Kontext, daheim, oder?
Ja, aber darfst du nicht da so am Messwein nippen? Also ich meine, klar, du kippst ja nicht das heilige Blut in die Binde, bis du nicht mehr laufen kannst. So.
Ich bin weder kommuniziert noch, wie auch immer man das andere nennt, keine Ahnung.
Gefirmt.
Da bin ich leider
oder halt konfirmiert.
Ja,
je nachdem, welcher größten Sekte der Welt wir eben angehören.
Ja, leider weder noch.
Macht nichts.
Wieder noch. Naja, ansonsten.
Aber
47 dann
Mal,
einen,
ist, doch,
ja,
ist doch fair.
47 Mal, guter Mann. Also wir auch uneingeschränkte Solidarität.
Mit dem 10-jährigen Jungen.
Feuerteufel.
Wobei, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist mir auch diese Gedanken sind unheimlich gekommen. Ich habe ihn aufgeschrieben, ich hätte ihn nicht vorgelesen, weil ich ihn eigentlich da und doch nicht so geil finde. Aber es ist schon ziemlich clever eigentlich, dass die Römer so ein geiles, symbolträchtiges Folterinstrument hatten. Ne? Also so Tötungs-, weil Kreuz ist halt schon echt ein geiles Symbol. Weil stell dir mal vor, die hätten den jetzt irgendwie so gepfählt oder so. Ne? Der wäre einfach nur an so einem Pflock gestanden und da hätten die dann irgendwie, keine Ahnung, nochmal aufgestochen oder so. Dann würde ja jetzt Söder vor ein paar Jahren noch dafür plädieren, dass wir überall in allen Bundesbehörden und Landesbehörden so einen Strich an die Wand hängen, weil das ja das Symbol unseres christlichen Heilands geworden wäre. Oder so eine Streckbank. Ja. Ich weiß, den Witz hat safe schon mal irgend so ein windiger Satiriker oder so gemacht, aber das ist mir nochmal aufgefallen. Wir hätten dann überall so Kackstifte über der Tür hängen und alle würden denken so, ja, ist ja normal, ist ja unser religiöses Zeichen.
Ja, vielleicht hätte sie es auch einfach nicht durchgesetzt. Das war ja die, jetzt gut. Könnte ich mit geschichtlichen
Wissen glänzen? Du meinst, dass dieses Kreuz einfach die Corporate Identity des Christentums war, die es überhaupt so lange gerettet hat?
Ja, ist es ja. Also das war, wie gesagt, diese Schlacht an irgendeinem Fluss, frag mich wo, und dann ist doch dem...
Haben viele Flüsse.
Oh, dem einen Kaiser von China, sage ich schon. Nee, diesem einen römischen Feldherrn-Kaiser.
Ach ja, stimmt.
Dieses
Kreuz.
Zeichen erschienen. Ja,
ja, crazy. Aber es war doch Gott, Philipp.
Signum vicet. Irgend sowas.
Aber Gott kann doch da in seinen Wolken jedes PGN einfügen, das er braucht. Das ist doch allmächtig.
Ja, aber es ist halt einfach nicht so symbolträchtig, wenn da halt, wie gesagt, einfach ein Strich ist. Und dann hätte er sich halt nicht gedacht, oh, ein Kreuz, sondern es ist halt ein Strich.
Vielleicht waren es auch die ersten Chemtrails, weißt du, Philipp? Vielleicht sind ja zwei EasyJet-Maschinen.
Man weiß es nicht.
Einfach einen Kreuzflug gemacht, zack, fertig. Kreuz in der Luft, zack, fertig. Christentum, zack, fertig. Hexentod.
So denke ich jetzt.
Ey, und schon sind wir ein Geschichtspodcast. Nichts zu danken, Freunde. Ich weiß, es hat ein bisschen rumpelig angefangen, aber jetzt sind wir doch wieder drin. Ich habe mir auch nochmal die letzte Folge angehört. Die ist ja nur eine Woche her, aber ich habe mich trotzdem nicht dran erinnert. Ich habe aber leider vergessen, welchen Anhang ich noch zu unserer Feminismus-Debatte irgendwas wollte ich da korrigieren oder nochmal in Kontext rücken oder sonst irgendwas. Aber ich habe leider jetzt schon wieder vergessen, was ich danach bessern wollte. Wollte ich nur mal sagen, also keine Ahnung. Wäre jetzt eine gute Überleitung.
Absolute Solidarität mit allen Frauen, solange sie hübsch sind.
Ja. Ja, oder schwarz fände ich auch okay. Also, Das ist auch dieses geile Michelle Wolf-Ding eigentlich, so dieses, wo wir gemeint haben, so, ja, klar sind Frauen auch diskriminiert, so, und es gibt auch Strukturen, die Frauen benachteiligen. Aber man muss, also es, das Problem ist halt für weiße Frauen auch irgendwie so gefühlt, so, die sind schon von den unterdrückten Gruppen, so, es ist schon denen, denen es mit am besten geht. Und das ist eine schwierige Position. Jokeshow von Michelle Wolf, mega lustig. Habe ich bestimmt auch schon tausendmal empfohlen. Komm, Alter, wir wiederholen uns. Hast du noch eine Geschichte zum Einstreuen oder sollen wir über Epstein
reden? Genau, ich habe noch eine kleine Geschichte, und zwar wurde die Bildungsministerin von dem freundlichen Partnerland Madagaskar, also Partner des Podcasts, also uneingeschränkte Solidarität mit Madagaskar sollte ja jedem bekannt sein. Dieser Podcast seit Stunde 1 unterstützt dieser Podcast Madagaskar.
Und nicht erst seit die vier Pinguine von Madagaskar da waren. Eben. Sondern
schon immer. Genau, die Bildungsministerin des freundlichen Inselstaates Madagaskar wurde gefeuert oder des Amtes entlassen, weil sie tatsächlich $2 Millionen für Lutscher ausgeben wollte auf Staatskosten. Oh. Klingt erstmal lustig.
Die Bildungsministerin.
Ist es auch. Ja. Ja, die Bildungsministerin.
Okay.
Grund dahinter ist tatsächlich, dass sie irgendein Medikament gegen Corona geben sollten, der leider sehr bitter geschmeckt hat. Und was könnte man, was würde man sich dann so wünschen, nachdem man was getrunken hat, irgendeine Wundermedizin, die bitter ist? Ja, so ein Lutscher. Und da hat die sich gedacht, wenn ich jetzt jedem einen Lutscher gebe, dann bin ich hier der King of Currywurst. Fanden die anderen nicht so lustig? Ja, es gab leider keine Lutscher für $2 Millionen und keine Bildungsministerin mehr.
Ja, das ist doch eigentlich eine gute Idee gewesen.
Eigentlich schon, ja.
Aber also die Lutscher gibt es doch auch bestimmt so, oder nicht? Also das Problem war, dass der Staat diese Lutscher hätte nicht finanzieren wollen, oder was?
Tja, also wenn ich mir denke, wenn jetzt die GEZ wieder angehoben wird und für was wir unser Steuergeld ausgeben, ich hätte kein Problem damit, wenn der deutsche Staat mal für 2 Millionen Euro Lutscher kauft und jedem Bundesbürger einen Lutscher geben würde. Ich fände so einen Staatslutscher schön. Aber
du, ist klar, dass du davor eine bittere Medizin. Du musst dir davor wahrscheinlich erstmal von Bill Gates was einpflanzen lassen, Philipp. Und dann kriegst du einen Lutscher. Tja. Is that a trade you're willing to make?
Ja, apropos, hast du schon die Corona-App?
Ja, ich habe die mir heute runtergeladen, weil die nämlich im Büro dazu Gruppenzwangt haben, gepeer-pressured haben, ja. Dann ich finde es aber auch okay, ja so. Ja.
Ja, aber was ich jetzt, kann man da jetzt selber angeben, wenn man infiziert ist, oder hat man da irgendwie so eine Verifikationsschwelle? Ja,
genau.
Also kannst du es auch einfach, weil du es jetzt saulustig findest,
kann man nicht
sagen, hier, ich bin krank. Und dann kriegen alle Leute, die heute mit dir in dem Zimmer saßen, angezeigt, du hattest mit jemandem kranken Kontakt, wissen aber auch nicht, wer der Spaßvogel ist.
Ja, nee, das geht eben nicht, weil das natürlich, weil wir dafür leider zu viele Leute haben, denen Datensicherheit zwar enorm wichtig ist in diesem Land, aber die natürlich für so einen Scheiß natürlich safe die Corona-App runterladen würden. Nee, genau das geht eben so nicht. Also ich habe mich noch nicht genau damit auseinandergesetzt, aber genau das soll eben verhindert werden, indem du praktisch nur bei deiner Diagnose so einen QR-Code bekommst, mit dem du dann sozusagen deinen Highscore verbessern kannst. Ich habe auch das Gefühl, dass Twitter schon alle Witze zu dem Corona-Ding gemacht haben, deswegen hatte ich da gar keinen Bock, erst drüber nachzudenken. Aber cool.
Aber so ein QR-Code wird jetzt auch nicht so schwer zu sein, den im Internet zu finden, wahrscheinlich in 2 Tagen.
Naja, aber im Idealfall ist es ja so, dass dieser QR-Code sich verbraucht. Also sobald der einmal aktiviert ist, ist der praktisch überfällig. Das heißt, dem müssten die Ärzte immer neue QR-Codes generieren, die dann immer wieder sofort verfallen, sobald sie eingelöst sind. Sollte technisch machbar sein. Ich finde es faszinierend, wie viele, also es ist wahrscheinlich mathematisch, also das ist auch so geil, weil ich kann es mir in meinem Kopf nicht vorstellen, wie ein QR-Code, also irgendwann müssen ja alle QR-Codes mal vergeben sein. Und ich stelle mir vor, dass es bald ist, weil von meinem subjektiven Empfinden her sind diese QR-Codes ja schon seit ein paar Jahren für jeden Scheiß in Einsatz. Und für mein Gefühl her müsste es jetzt schon langsam nicht durch sein. Aber wahrscheinlich ist es mathematisch, haben wir da wahrscheinlich erst einen Bruchteil oder es gibt da irgendein anderes System, ich weiß es nicht.
Du kannst ja alle Zahlen, die ein Computer generieren kann, das ist ja quasi QR-Code und Barcode, ist ja alles nur eine andere Darstellungsform von halt, ja, irgendeinem Code oder Satz oder was auch immer.
Genau, so ein Datensatz.
Und nachdem es ja ausgelesen quasi relativ lang, also ich habe eine Zeit lang mal selber Barcodes immer erstellen müssen in der Arbeit, Das ist ja quasi einfach nur.
Sorry, aber in meinem Kopf sitzt du gerade so abends als Letzter im Büro mit so einem Feinliner und malst
du Barcodes. Die Leute lachen, aber nee, aber von daher ist es ja quasi auch einfach ein QR-Code. Gut, ich mit QR-Code habe ich nicht auseinandergesetzt, aber ich denke mal, das wird dasselbe sein. Ist ja quasi einfach sowas wie nur eine andere Schriftart.
Ja, die haben gesagt, ey, weißt du was, und lass mal zwei Zeilen machen. Und dann hat er gesagt, Bro, ich habe eine viel krassere Idee. Lass ganz viele Zeilen machen, ein Quadrat, Digga. So war das.
Eben, und von daher glaube ich, ist das relativ unendlich, also.
Ey, Fun Fact noch zu Madagaskar, also eher nicht so Fun Fact, naja, kommt drauf an. Zur Bewertung ausstehender Fact, zur Funnigkeitsbewertung ausstehender Fact, die Nazis hatten mal den Plan, okay, wahrscheinlich doch nicht so funny, naja, vielleicht auch schon, pass auf, die Nazis hatten mal den Plan, alle Juden nach Madagaskar zu bringen und Madagaskar sozusagen zur Judeninsel zu machen, was natürlich, sag ich mal, unter den Konditionen von den Nazis natürlich eine sehr schlechte Idee ist. Aber es wäre auch interessant, sich zu überlegen, wie Madagaskar so gewesen wäre, wenn da, also dieser ganze Nazi-Kram nicht gewesen. Also stell dir mal vor, die Nazis hätten da alle, wenn es KZs wirklich gewesen wären. Wahrscheinlich wäre es so ein riesiges KZ gewesen. Wäre natürlich uncool gewesen, brauchen wir nicht drüber reden. Aber es wäre schon fucking funny, wenn halt Madagaskar so irgendwie das Land gewesen wäre, wo alle Juden halt sagen, okay, das ist jetzt unser Land. Und Madagaskar hätte so gesagt, oh nein. Das war eigentlich unser Land. Und Hitler hat dann so gesagt, nee, es gehört schon uns, aber es ist für die Juden eigentlich. Und dann wäre es halt vielleicht nach dem Krieg so geblieben und wahrscheinlich ich als Jude hätte wahrscheinlich Madagaskar verlassen, wäre trotzdem nach Israel. Aber muss man mal ganz ehrlich sagen, da ist ja auch viel Trouble. Vielleicht hätten ja trotzdem Israel und Madagaskar als jüdischen Staat gehabt. Also hätte vielleicht ja zwei geben können, dass sie gesagt haben, ey, Madagaskar fanden wir eigentlich auch ganz nice. Und wie gesagt, bei denen da werden sich die Nazis ja um die Probleme davor gekümmert haben, die es da gab. Aber es hätte also sein können, dass vielleicht Madagaskar sehr jüdisch geworden wäre.
Vielleicht war es auch einfach nur eine Ausrede, dass die einfach ab und zu mal auf Madagaskar fahren und dann eine Runde chillen.
Ich glaube, die Nazis hatten ja nie Madagaskar. Das war ja so, das war so völliger Größenwahn, so, dass man gesagt hat, so, ja, jetzt mal, wenn das mit diesem Weltkrieg, wenn der Bums vorbei ist, dann ist mal ein bisschen langfristig. Was machen wir eigentlich mit Madagaskar?
Ja, finde ich gut, dass die in die Zukunft denken.
Ja, ein bisschen langfristig denken. Mit. Ja, Amerika, Perika, China, bla bla bla, dann Dritter Weltkrieg mit Japan. Aber wenn wir das mal alles rum haben, Freunde, was ist dann mit Madagaskar eigentlich? Hat sich da schon mal... Wir haben noch diese... Oh, wer waren noch mal die, wo wir keinen Platz gefunden haben? Ja, genau, die können wir doch da hinschicken. Naja. Ey, cool. Also nicht...
Gut.
Gut. Ja.
Sehr gut. Gut. Unterstützen super. Wir auch. Uneingeschränkte Solidarität.
Uneingeschränkte Solidarität mit dem syrischen, mit dem israelischen Madagaskar.
Ja. Willst du vielleicht mal, wollen wir wieder zu unserer Selbstbeweihräucherung einsteigen?
Ja, reden wir endlich über Epstein. Und
ja, Epstein.
Nee, okay, wir können es auch nach hinten schieben. Weiß ich nicht, mir egal. Ich fand die Überleitung Feminismus Epstein irgendwie, also unangebracht lustig, aber ja, weiß auch nicht, vielleicht auch nicht so geil. Was wolltest du denn? Du hattest gerade auch eine gute Idee, habe ich gehört.
Genau, wir haben ja letzte Woche aufgerufen, dass Leute uns einen Rage Cage schicken.
Mhm.
Und dafür, dass ihr dann quasi hier als Teil des Podcasts dazu beitragt, dass wir noch besser werden, geben wir euch ein Geschenk. Und so ist es passiert. Die Geschenke wurden auch schon ausgeliefert.
Ja, freudig empfangen.
Eine Einschrift bekommen.
Es wurde in Tränen ausgebrochen, Schwächeanfälle wurden verzeichnet. Also habe ich jetzt überspitzt dargestellt, aber in meinem Kopf war es so.
Ja, und gut, ich weiß nicht, wie dürfen wir namentlich nennen, von wem der Rage Cage kommt?
Ich glaube, ihm wäre es egal?
Ich glaube es auch.
Ja. Es ist ja unser Rocketman Matze. Der ist ja ein bekannter Gast in diesem Podcast. Und,
stimmt, der wurde schon öfters erwähnt.
Er wurde schon öfters aber erwähnt. Es wäre jetzt irgendwie unkonsequent, das nicht zu tun. Er ist auch ein bisschen mitgehangen, mitgefangen, finde ich. Also, er ist auch. Also, diese ganze antisemitische Verschwörung und alle unsere Kommentare zu Black Lives Matter, die ansatzweise problematisch waren, genauso wie Feminismus. Ist Matze eigentlich auch, also der ist eigentlich der Brain hinter den Mündern, die hier sprechen.
Wir jetzt sagen mal, immer, mach das nicht, aber er zwingt uns dazu.
Ja, wir sagen immer, ey Matzen, das ist schon so, das ist halt ein spezieller Humor, den versteht halt nicht jeder. Das ist halt wichtig, der konnte, aber er sagt immer, nee, haut einfach mal raus. Weniger denken, mehr sprechen.
Und sonst haut er uns immer, ist das sonst, Problem.
Ja. Okay, ich lese jetzt ein Rage Cage vor. Ich hoffe, ich werde ihm gerecht, okay? Weil
genau,
ich kann
kommt
nicht so gut
das
lesen.
Intro vom Rage Cage.
Ja. Also, hier ist mein Rage Cage. Thema selbstfahrende Autos und ethische Bedenken. Jetzt, da Tesla scheinbar relativ nah dran ist, vollständig selbstfahrende Autos auf den Markt zu bringen, beziehungsweise sogar ältere Modelle mit Software-Updates auf diesen Stand upgraden möchte, ist das Thema bald bestimmt wieder in aller Munde. Dann ist der Religions- und Ethik-Zoom-Unterricht wieder wunderbar gefüllt mit Diskussionen, wie denn ein Auto ethische Entscheidungen im Straßenverkehr treffen kann. Lieber das Schulkind überfahren oder doch lieber die Corona-Risikogruppen-Oma umnieten. Der Ethikrat gibt seinen Senf dazu und am Ende wartet Deutschland die nächsten 10 Jahre ab und schaut erstmal zu, was andere Länder, die progressiver unterwegs sind, machen. Die Taktik hat sich ja bei der Digitalisierung ja auch super bewährt. Dass diese Ethikfragen wenig mit der Realität zu tun haben, ist scheinbar nicht Teil der Diskussion. Ich meine, wie viele ethische Entscheidungen musstet ihr in eurem bisherigen Fahrerlebnis bereits treffen? Das war jetzt der Rage Cage von Matze. Ich glaube, ich hier und da ein paar Wörter dazu geremmt, weil ich nicht so gut lesen kann.
Ja,
ja, your thoughts on self-driving cars und Ethikdiskussion.
Ich bin 100% dabei. Es ist so eine lächerliche Scheißdiskussion, diese Diskussion mit, oh, wie ein überfährtes Auto. Tatsächlich, wenn es irgendjemand schaffen würde, es zu schaffen, dass keiner überfahren wird, wäre es ein Computer, der 10.000 Mal schneller reagiert als jeder Mensch. Wenn da ein scheiß Mensch dahinter sitzt, der schafft es wahrscheinlich, das Auto auch noch so querzustellen, dass er alle überfährt, die da stehen. Also ganz ehrlich, es ist so ein lächerlicher Quatsch, diese Diskussion. Ja, und weil irgendwo ein Auto mal irgendwo was gemacht hat, wo irgendwie dann die Straße anders war und Zeug war, wird dann wieder groß, oh, Computer. Das ist alles ein völliger Bullshit. Ich bin der festen Überzeugung, in spätestens 30 Jahren, sage ich mal, wird es verboten sein, dass irgendein Mensch Auto fährt. Weil ganz ehrlich, wenn ihr euch fragt, was gefährlicher ist, dann geht mal an einem Samstag auf die A3 und dann erzählt mir, dass Menschen Auto fahren dürfen. Nein. So.
Ja, ich merke, der hat auch was bei dir gebrodelt und der Rage Cage von Matze war sozusagen die spitze Nadel, die eitrige Narbe von dir nochmal aufgekratzt hat und das
sprudelte hinaus. Ich habe kein Problem damit, weil ich damit mein Geld verdiene, dass die Leute so dumm sind, Auto zu fahren, aber... Aber
ja,
hey.
Philipp, du kannst ja dann, wenn es soweit ist, und dann kannst du dich mit den LKW- und Taxifahrern in der Gewerkschaft vielleicht, kannst du ja die vertreten. Oder so ähnlich.
Sowieso.
Wenn die dann ihren Job los sind. Ja, ich sehe es prinzipiell auch so. Also, ich glaube schon, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft an einem Punkt sein werden, in dem Maschinen deutlich energieeffizienter und besser fahren als wir Menschen. Tut mir natürlich in meiner Motorradfahrerseele sehr leid, deswegen hoffe ich sehr, dass irgendwie so ein also mir ist klar, dass Maschinen weniger Fehler machen als Menschen, aber ich hoffe, dass es trotzdem, dass die Maschinen so gut sind, dass wir es als Gesellschaft langfristig tragbar halten, dass auch Menschen fahren dürfen, weil dann darf ich ja auch noch fahren und das fände ich gut. Weißt du, was ich meine?
Das glaube ich nicht. Ja, also ich glaube, es wird schon immer noch die Möglichkeit geben, so dass man halt, ich meine, es wird, also beziehungsweise was dazu noch hinzukommt, meiner Meinung nach, wird, wenn es dann soweit ist, dass es nur noch selbstfahrende Autos gibt, auch niemand mehr ein Eigentümer eines Autos sein, weil es einfach nicht notwendig ist, sondern dass halt einfach quasi Autos rumfahren, beziehungsweise dastehen, du dich halt früh reinsetzt, zu deiner Arbeit fährst und das Auto dann dort ist und da sich dann jemand in das Auto setzt und dann halt woanders hinfährt, der von da dann irgendwo hin
ja, muss. Ja, also im Prinzip halt so wie Sinn Uber macht, halt, ne? Bloß halt ohne Uber-Fahrer, sondern halt automatisch. Ne?
Genau,
also,
genau. Und dass du halt nicht mehr Eigentümer von einem Auto sein musst, weil, wie ist es denn bei mir zum Beispiel? Ich fahre halt am Tag eine Stunde Auto. Ja, und den Rest des Tages steht das Auto die
ganze
Zeit rum.
Und warum fährst du eine Stunde Auto? Weil lauter Leute an irgendwelchen Ampeln nicht optimal auf Gas geben können, sodass genug Leute durch eine Ampelschaltung kommen. Oder? Weil was, also theoretisch, wenn alle Autos miteinander vernetzt wären oder zumindest einigermaßen, oder es müsste ja, es wird ja relativ schnell dann wahrscheinlich auch der Status erreicht sein, wo die miteinander kommunizieren können, Verkehrsaufkommen beobachten und so. Also es wird ja um einiges effizienter sein, wenn du so ein Masterbrain hast, das irgendwie diesen Verkehr koordinieren kann. Und wenn halt Autos wissen,
Stau auf der Autobahn.
Genau, wenn Autos wissen, okay, der vor mir,
so dumm sind zu bremsen. Ja.
Genau, der vor mir drückt jetzt so auf Gas, ich kann gleich hinterher. So, es wird ja viel effizienter sein, so Straßenverkehr. Da bin ich auch gar nicht dagegen. So, und da wird wahrscheinlich der Mensch dann wirklich der größte Störfaktor sein, den es gilt zu eliminieren. Aber ich finde auch da ist es interessant, es wird wahrscheinlich so sein, dass dann einige Firmen ähnlich wie, also die größten und mächtigsten Firmen der Welt sind ja vor allem eigentlich so Rechteinhaber. Ne? Also ist der Trend dazu, dass du ja nicht ein Produkt verkaufst, sondern eigentlich eine Dienstleistung verkaufst, also ne, Amazon zum Beispiel verkauft ja nicht direkt, also Amazon macht ja nicht den Großteil seines Geldes damit, dass sie dir irgendwelche Amazon Basic Produkte verkaufen, sondern Amazon verdient ihr Geld damit, dass sie die unangefochtene Vertriebsplattform im Internet sind und wenn du verkaufen willst, musst du es halt bei Amazon machen, plus natürlich ihr ganzes anderes Geschäftszeug, wo die auch einen Haufen Geld verdienen, also ich glaube so Online-Space und so sind die auch gut drin, aber auch so, zum Beispiel John Deere, ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht, aber diese Traktorenmarke mit diesem Hirsch da drauf, bei denen ist ja auch zum Beispiel so, dass du gar nicht mehr außerhalb einer Vertragswerkschaft das reparieren lassen darfst, ohne dass die Garantie erlischt. Und das hast du ja bei enorm vielen Technikprodukten, ne? Dass da eben immer mehr eigentlich, dass die Hardware eigentlich nur so eine haptische Institution der Dienstleistung ist, die damit eigentlich angeboten wird. Ne? Also auch Apple versucht hier eigentlich vor allem so eine Art Dienstleistung. Also sie versuchen ja, ein technischer Ermöglicher für das zu sein, was du brauchst. Ne? Also du hast ja nicht das iPhone, weil du die Materialität des iPhones so unangefochten geil findest, sondern weil du einfach ein Handy brauchst und du möchtest halt eins, das möglichst das macht, was du brauchst. Und das ist ja die Dienstleistung, die du praktisch dann bei Apple bezahlst. Und das von diesen einzelnen Geräten und von dem eigentlichen Besitz von Geräten zu trennen, das ist, glaube ich, ein generell großer Trend, der überall da vorangetrieben wird, wo es Firmen gibt, die dahinter sind und die das kapiert haben. Und bei Uber ist es ja auch so, ne? Also der größte Konzern, Mobilitätskonzern der Welt besitzt kaum eigene Fahrzeuge. Einfach weil die allein diese Dienstleistung, allein diese App, allein diese Vermittlung, weil diese Dienstleistung der viel wertvollere Markt ist und alles haptische und so willst du eigentlich outsourcen, weil das du das nicht brauchst. Und ich glaube, das wird auch interessant, wie das dann bei so selbstfahrenden Autos geregelt wird, ob die dann die Wartungskosten und so wahrscheinlich auch einfach in so einer Pauschale verrechnen. Naja, da sind wir wohl abgeschweift.
Interessante Zeiten. Aber deswegen, dann sollte man sich doch lieber über sowas Gedanken machen, als irgendwie drüber zu diskutieren, ob es sicherer ist, dass irgendein 90-Jähriger mit seinem Auto rumfährt oder ein 18-Jähriger im Vollsurf mit 5 Idioten hinten drin, als einfach ein scheiß Computer.
Ja, ich finde auch, diese ethischen Fragen sind, also das ist ja diese philosophische Grundfrage. Es gibt halt einfach so Fragen, die von einem Algorithmus nicht, also die rational nicht entschieden werden können. Und das sind einfach Entscheidungen, die von Menschen getroffen werden müssen oder die halt irgendwie debatable sind und die werden halt auch immer wieder neu verhandelt werden. Also je nachdem, auf wie du so einen Algorithmus trainierst oder wie du so eine Software programmierst, wird das halt irgendwie irgendwann manifestiert sein. Aber ich finde schon, ich finde das Niveau, auf dem diese Debatten geführt werden, ist halt vor allem das, was nervt. Aber ich finde schon die Frage interessant, wer das denn entscheidet. Also wo jetzt da welche Stellschrauben, weil im Prinzip landet das am Ende bei den Firmen, ist ja ähnlich wie bei der ganzen Raumfahrttechnologie, also, da gibt es so ein paar Behörden, die da mitmischen, aber im Prinzip haben wir jetzt halt auch so Firmen wie SpaceX oder auch, weiß ich nicht, wie diese, ich kann mir den Namen von dieser Amazon Star Space Agency, keine Ahnung, was die da machen, kann ich mir nicht merken, die einfach scheiße ist. Aber die haben ja auch, so im Weltraum gibt es ja eigentlich auch, ist ja auch noch ein bisschen so der moderne Wilde Westen, so kannst du auch noch machen, was du willst, sondern machst natürlich erstmal das, was du kannst und nicht das, was die Gesellschaft besprochen hat, was sie für ethisch vertretbar halten. Hast du ja ganz viel in solchen Grenzbereichen.
Hochphilosophische Themen hier.
Ja, wollen wir, oh Gott, nein. Ich hätte fast gesagt, wollen wir wieder zu was Greifbarem kommen und dann hätte ich versucht, auf Epstein weiterzuleiten und das hätte nicht funktioniert.
Du willst heute noch über Epstein reden, ne?
Ja, du willst nicht. Aber ich finde schon. Ich finde, wir müssen das mal on air, mal abgesehen davon. Also, der Aufhänger, wie man sozusagen in der Medienbranche sagen würde, ist, dass die Epstein-Doku Filthy Rich jetzt schon ein paar Wochen wahrscheinlich auf Netflix ist. Nicht ganz, aber so um den Dreh rum.
Nee, wir nehmen ihn ja vor 2 Wochen auf, also gerade erst rausgekommen.
Ja, natürlich. Er ist gerade erst rausgekommen, wird noch rauskommen. Wir haben ein Preview gemacht, bla.
Wir mutmaßen.
Der Fall ja schon sehr interessant ist und wir auch Jeffrey Epstein eine Folge mehr oder weniger, ja, man muss es schon so drastisch aus. Wir haben sie ihm schon gewidmet. Ich habe sie jetzt nicht nachgehört, aber
wir haben die uneingeschränkte Solidarität mit Jeffrey Epstein erklärt.
Wir haben die uneingeschränkte, genau. Ja. Und naja, ein großes Maul haben in seinem Podcast ist ja die eine Sache. Aber dann so eine Doku anzuschauen, ist ja dann nochmal was anderes. Es ist uns natürlich auch bewusst, wenn wir solche Witze machen. Aber deswegen, daher rührt mein Drang, mal darüber zu reden. Jetzt, wo diese Doku, glaube ich, für jeden relativ einfach einen sehr ausführlichen Einblick in diese Thematik, in diese Causa, wie man ja sagt, wenn man wichtig klingen möchte, in diese Causa Epstein. Jetzt habe ich den einfachen Satz verloren. Aber die kann man jetzt halt anschauen. Und deswegen will ich darüber was sagen. Und du nicht. Oder wie habe ich das verstanden?
Und sag mal, ja, sag doch mal, was du sagen willst. Vielleicht habe ich dann dazu was zu sagen.
Naja, also mir sind so ein paar Sachen aufgefallen. Also erstens ist dieser Fall echt heftig und beim Gucken hatte ich oft das Gefühl, also ich weiß nicht, wie viel ich davon jetzt erklären soll, aber im Prinzip ist es so, dass dieser Jeffrey Epstein erstmal sehr dubios an Geld gekommen ist, garantiert nicht immer legal und auch sehr verschwiegen, keiner genau weiß, es wird auch immer so als Mysterium dargestellt. Und dann ist der erste Teil oder die ersten beiden Teile dieser Doku behandeln vor allem ja, die Zeit in Florida, Malibu Beach, Malibu müsste es gewesen sein, ja, wo er sehr shady, sehr junge Damen zu sich nach Hause einlädt über irgendwelche Netzwerke. Also er gibt dann jungen Mädels Geld dafür, dass ihre Freundinnen anwerben oder an der Schule und die sollen dann massieren bei ihm daheim, privat, für Geld. Und da wird dann natürlich dann also natürlich, weil die Story Epstein beinhaltet, da wird dann sozusagen die Stage gesettet für, oh, das klingt alles so abwertend, aber im Prinzip kommt das da eben zu diesen, zum Missbrauch innerhalb dieser Situation, die er immer wieder sehr bewusst schafft, die auch dokumentiert werden, die auch der Polizei gemeldet werden, die auch versucht, dem nachzugehen. Es wird alles sehr weitläufig dokumentiert, aber es scheint eben nichts zu passieren und man scheint wenig Erfolg da zu haben, weil der Typ halt auch so fucking mächtig ist und anscheinend auch so viel Einfluss hat. Und das wird immer wieder betont in dieser Doku. Und da ist mir aufgefallen, also später eskaliert es sich dann auch hoch. Also es ist nicht ganz klar, wie jetzt dieses Narrativ oder die Zeitachse innerhalb ist. Also es wird sicher auch schon vor diesen Fällen in den 90ern, waren wir gerade zeitlich. Auch da wird es wahrscheinlich schon Vergewaltigungsfälle gegeben haben, aber in der Doku kommt das dann zeitlich erst ein bisschen später, wo es dann auch um seine Virgin Island Besuche gehen, er hatte so eine eigene Privatinsel und da muss es ziemlich heftig hergegangen sein, also man hat auch es sind auch viele Opfer bzw. Zeugen vor der Kamera, die dann eben auch von Vergewaltigung sprechen, also da geht es nicht mehr nur in Anführungszeichen um sexuelle Belästigung von Minderjährigen, sondern um Vergewaltigung, Prostitution, Frauen und Mädchen eigentlich allen Alters. Und da ist es dann irgendwie alles so entfaltet. Und das, bis er dann tatsächlich aber den verhaftet wird, deswegen, also in der ersten Instanz, das erste Mal, als er verhaftet wird, geht es nur darum, dass er sozusagen für Anstiftung zur Prostitution von Minderjährigen, was im Prinzip ein sehr kleiner Delikt ist, juristisch, zumindest in dem, wie die Verteidigung das dargestellt hat. Und da kriegt er dann sozusagen den Deal mit der Staatsanwaltschaft, übrigens ein Typ, den Trump dann später nochmal befördert hat, because reasons. Und erst später kommen dann eigentlich diese Vergewaltigungsvorwürfe und die ganze Scheiße, die sonst noch bei einer Hausdurchsuchung so gefunden wurde. Erst dann kommt das eigentlich nochmal auf den Verhandlungstisch und auch da wird eigentlich wieder ein Deal gestrikt. Also ziemlich heftiger Stuff und diese Doku ist auf unterschiedlichsten Ebenen natürlich sehr aufwühlend. Auf der einen Seite, weil du natürlich diese sehr jungen Opfer hast, generell, weil es eine so überwältigende Vielzahl an Opfern ist, weil das natürlich auch alles fucking real ist und nicht lange her, also es ist kein komischer Fall aus den 80ern, sondern es ist, hat sich ja, wie gesagt, bis vor 2 Jahre, glaube ich, oder vor 1 Jahr gezogen. Und am Ende des Tages ist Jeffrey Epstein und sein Tod ja auch nicht das Ende der Geschichte, weil da auch bei dieser Doku offensichtlich wird, wie viele Leute da drin gesteckt haben müssen, was das für ein Netzwerk gewesen sein muss, wo Jeffrey Epstein maximal ein Mittelpunkt drin war. Aber auch zum Beispiel seine Komplizin da, seine Partnerin, die, wie hieß sie, Max Ghislaine, wie hieß sie?
Sowas.
Ja, wurscht.
Also eine Britin.
Die hat safe auch einen Haufen Dreck am Stecken. Also, ja. Und dann denkt man sich, also was mir auch bei der Doku aufgefallen ist, ich hatte auch oft das Gefühl, wo ich mir gedacht habe, so, es ist schon echt heftig krass, aber es ist auch, also der Typ ist auf jeden Fall ein Psychopath, weil der einfach eiskalt berechnet ist und das war auf einer sehr komischen Art und Weise auch krass bewundernswert, wie der Typ anscheinend wirklich, also was der für Mittel gehabt haben muss, was für eine Organisation, was für eine Dedication, also das war keine Nebenbeschäftigung, das war dem sein fucking Haupttagesbeschäftigung. Weil das so eine schiere Masse an Opfern und Vorfällen war, dass das wirklich, also eine Industrie war. Das war as professional as it gets, würde ich sagen. Und das auf eine kranke Art und Weise natürlich ein bisschen faszinierend. Und man muss dazu auch sagen, ich hatte auch oft diesen Gedanken so, ja, das ist halt aber irgendwie auch Amerika, weil diese Rechtsstaatlichkeit, diese juristischen Prozesse, auch die Tatsache, dass du so viele Frauen hast, die du mit $200 in eine Villa locken kannst, um dort alte, reiche Männer zu massieren. Also er hat ja auch sehr, sehr gezielt auch in Milieus gesucht, die einfach von diesem Reichtum beeindruckt waren. Und allein die Tatsache, dass du eben so eine krasse Bedürftigkeit hast, die du ausnutzen kannst, wenn du eben auf der anderen Seite sitzt. Das ist, was ich gedacht habe. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland in dem Maßstab auch so geht. Weiß ich nicht. Aber das war auf jeden Fall ein Gedanke, der bei mir da viel rumgegeistert ist. So, und dann fand ich auch krass, dass natürlich auch diese Pädophilie-Vorwürfe, finde ich interessant, dass dieser Begriff Pädophilie eigentlich so 2 Ebenen hat. Einmal dieses biologische Alter, aber natürlich auch das geistige Alter, weil warum ist es denn so verwerflich, so Minderjährige im Ziel zu haben? Naja, weil die einfach natürlich noch nicht so selbstbestimmt sind und leichter zu kontrollieren und zu beeinflussen. Und das sind ja 2 Komponenten. Also einmal die Pädophilie, wo es um ja präadoleszente Körper gibt, die man erotisch anziehend findet. Das ist ja was man schwerer kontrollieren kann als die Verantwortung, die man gegenüber Schutzbedürftigen oder Kindern hat. Und in Epsteins Fall ist ja auch eindeutig, dass auch Frauen, die älter als die 18, 16, was auch immer waren, dass auch da ja natürlich gezielt auf Fang, kann man sagen, gegangen ist für Leute, die nicht so selbstbestimmt sind, die entweder finanziell oder psychisch eben abhängig waren von ihm. Und das ist ja etwas, das ist ja eine Mechanik, die ja nicht immer mit dem Stichtag 18 Jahre oder Volljährigkeit aufhört. Das ist ja natürlich klar. Also junge Menschen sind halt leichter zu beeinflussen, gerade wenn man eben so eine Macht hat. Und da finde ich es interessant, wie man über Pädophilie bei sowas redet, dass es in meinem Empfinden nach oft so vorverurteilt wird, dass also pädophil zu sein und auf Kinder zu stehen, ist halt eine Prägung, für die man ja nichts kann. Es geht ja darum, wie man damit umgeht. Und ich finde diese gefährliche Machtbeziehung, diese Machtversessenheit darauf, Leute, die ja einfach nicht so wehrhaft sind, psychisch, die nicht so gefestigt sind, die leicht zu beeinflussen sind, solche Leute auszunutzen, ist ja die deutlich niederträchtigere Komponente daran, und die hat ja kein direkt festes Alter. Das ist so ein bisschen, sind so Gedanken, die mir dabei durch den Kopf gegangen sind, ne? Also dieses Brutale und dieses Schadenanrichtende ist ja auch vor allem diese Kontrolle und dieses kontrollierte Suchen nach Schwächeren, die sich nicht wehren können, körperlich, finanziell, mental. Und da war Jeffrey Epstein einfach, also selten, glaube ich, Individuen gesehen, die das mit so einem brutalen Level ausgenutzt haben, um eben
Ja,
da
also
auch
gut.
ihrem sexuellen Trieb hinterherzugehen.
Ich will nicht zu viel dazu sagen, weil, ja,
Es
kann
ist
mich
ein
gern jeder privat drauf ansprechen.
Fettnäpfchen-Topf.
Da kann ich gern ausführlicher werden, aber das Einzige, wo ich ein bisschen einschreiten muss und beziehungsweise bei solchen Sachen, man darf jetzt auch nicht falsch verstehen, der Typ war Hurensohn auf den es gibt, also ganz, ganz
Seine Mutter hat damit
fürchterlicher
eigentlich, glaube ich,
Mensch
nicht so viel zu
und
tun. Er ist einfach
ja.
ein durch und durch triebener Psychopath.
Ja,
Safe Psychopath,
nein,
also keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, was
er
da
ist ein
die
schlechter
richtige.
Mensch gewesen,
Ja.
sag mal so. Und es ist jetzt nicht so traurig, dass er sich umgebracht hat oder
Hat
umgebracht
er.
wurde
Hat,
oder
ja,
was
aber
auch
das ist auch
immer.
so das Ding. So, das
Ist
ist
auch,
die.
ja. Aber was ich
Ja.
noch dazu sagen, also was mich, also A, an dieser Doku extrem gestört hat, war ein bisschen dieses, wo leider Netflix so ein bisschen jetzt in diese Ecke abdriftet, was mich sehr stört, dieses Sensations
Ja.
Gehabe, amerikanische, übertriebene,
Ja.
dass zum Beispiel bei den ganzen Opfern von ihm, nenne ich es jetzt, Survivor
Ja.
immer drunter stand. Und nicht irgendwie Victim oder irgendwie sowas. Gut, man kann ja wieder darüber diskutieren, ob und
Ja,
wie
aber es
weit
ist fair
es dann Opfer
eigentlich.
sind, dass man dann sagt, okay,
Nee.
Opfermentalität, bla bla, ist auch alles nicht das Richtige. Wie
Ja,
gesagt, können wir jetzt auch
darum hätte ich
wieder,
mich
da
eigentlich
gibt
nicht
es wahrscheinlich
gestört, aber ich verstehe, was du meinst.
Doktorarbeiten drüber. Also einmal dieses Survivor, das ist halt dieses Übertriebene. Und was du jetzt gesagt hast, sein System. Gut, aber dieses System hat ja ganz viele Leute beinhaltet.
Ja.
Und nur mal, also man kann wahrscheinlich dann so ein bisschen, wie gesagt, ich möchte in keinster Weise das gutheißen, was der gemacht hat. Aber wenn sich in diese Sendung jemand reinsetzt und Geld dafür kriegt, zu 100%, weil die machen das nicht, weil sie gute Menschen sind, und sagt, oh, ich bin ein Survivor von Jeffrey Epstein, weil ich war einmal da. Er hat gesagt, willst du mich massieren? Ich habe gemeint, mache ich nicht. Er gemeint hat, hast du Lust, Freundinnen von dir mit hinzubringen? Und ich habe danach 40 Freundinnen zu ihm gebracht. 40 über mehrere Jahre hinweg und habe für jede $200 bekommen. So dann zu sagen, oh, ich bin so ein armes Opfer und bin ausgenutzt worden von ihm, das grenzt meiner Meinung nach an. Also die Person finde ich mindestens genauso schlimm wie die anderen, die es machen. Weil, Entschuldigung, das ist so asozial gegenüber den Mädels, die wirklich missbraucht wurden und sonst was gegenüber. Du hast noch ein Shitton an Money daran
Ja,
verdient und
fair.
hast das freiwillig gemacht.
Aber du
Keiner hat
willst.
dich dazu gezwungen.
Ja, das ist die große Frage, ne? Also da ist es auch, finde ich, das ist genau die Schwäche von solchen
Sie sagt ja
Dokus.
selber, sie hat ihn nicht dazu gezwungen, hat gemeint, hast du Bock, Geld zu verdienen? Sie hat gemeint, ja klar.
Ja, schon,
So,
aber
ich meine, das ist dasselbe.
gut,
Gut, wenn ich
aber
jetzt
guck
jemand
mal.
sage, hast du Bock, Geld zu verdienen, bring den da drüben um.
Ja, aber das ist die. Ja, aber wenn du halt in dem Moment so. Ich will die auch nicht, ich will die Tat auch nicht in Schutz nehmen, so, aber ich finde, das ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, was solche Dokus eben können und was sie nicht können, weil sie sind halt kein, sie sind halt nicht kein, sie sind halt kein Verfahren, so. Sie können auf Aspekte aufmerksam machen, aber sie können keinen Anspruch auf Ganzheitlichkeit haben, so. Und ich finde, bei solchen Fällen ist es immer schwierig, glaube ich, als Redaktion oder als Regie, als Regisseur, Regisseurin, sich zu überlegen, wie viel Spielraum, wie viel Aspekte man welcher Person gibt. So, und ich fand in den Fällen, klar, ich hatte schon das Gefühl, dass der Typ, also du musst, wenn du so eingeschüchtert bist, so ich will die Tat an sich ja nicht in Schutz nehmen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass die, auch die, die sich damit strafbar gemacht haben, schon auch krass damit zu kämpfen hatten. Und das Ding ist ja, sobald du nur ein paar anwirbst, so du bist ja auch dann gefangen darin. Also das ist ja, es funktioniert ja auch viel über so indirekten Druck. Also sobald du dich da einmal mit befangen gemacht hast, so ist natürlich die Hemmschwelle für das nächste Mal damit zu machen natürlich schon mal geringer, weil du ja weißt, dass wenn du jetzt abhaust, sagen, dass du dann Jeffrey Epstein im Nacken hast. Und was der Typ ja anscheinend sehr gut konnte, war auch zu demonstrieren, dass er Macht hat und dass er auch bereit ist, die zu nutzen. Von daher, ich weiß nicht. Gut, also
das frage ich mich auch, nicht, weil das ist zum Beispiel auch sowas.
Ich verstehe deinen Kritikpunkt voll, so, aber das ist halt, das kannst du halt aufgrund so einer Doku nicht bewerten. Und bei Jeffrey Epstein hast du halt schon heftige Beweise.
Das stört mich halt,
so,
finde ich. Das stört mich halt eben massiv an diesen Dokus, dass es halt so komplett einseitig ist. Und dafür bin ich dann zu sehr Jurist, sage ich mal, und in dem Fall jetzt hier der Devil's Advocate, dass ich sage, was ist denn die andere Seite? Und du kannst sagen, ja gut, er hat ihn mit irgendwelchen Sachen gedroht oder sonst was, was dann auch wieder strafrechtlich relevant ist. Aber was war, also das, was mich da so stört in dem Fall, was war es denn teilweise? Sie haben gesagt, sie wollen es nicht mehr machen. Hat er gemeint, ja gut, dann viel Spaß, schau, wie du zurechtkommst. Sorry, weil du bist ein nutzloses Stück, das nichts hinkriegt.
Ja,
und hat aufgelegt. Ja, und was war es dann? Sie waren nutzlose Stücke, die nichts hinbekommen haben. Oh mein Gott. So, wo ich mir denke, okay, wo ist jetzt
ja, aber es hilft dann ja jetzt. Also sie haben, so wie ich das verstanden habe, haben die den Fehler doch auch eingestellt. Also sie versuchen sich da auch gar nicht zu entschuldigen. Das ist ja das Krasse. Also es ging ja auch nicht darum zu zeigen. Ja,
sie setzen sich da rein, bezeichnen sich als Überlebende von ihm und kriegen
nein,
Kohle dafür.
Nein, sie haben sich nicht, also ja. Nein, aber das, ich finde, aber ich finde allein die Tatsache, dass die anderen Opfer sozusagen ihr vergeben können, und da waren ja auch Fälle dabei, wo du diese Doppeldeutigkeit nicht vorwerfen kannst, allein, dass die das unter sich irgendwie ausmachen können, wer der Böse ist, und die sich da relativ einig sind, dass dass da die Schuld bei Jeffrey zu suchen ist, finde ich, spricht dann wiederum für die, die sich auch schuldig gemacht haben. Und ja, ich glaube, ich weiß nicht, da sehe ich es vielleicht eher soziologisch als juristisch, aber das so, da sehe ich eher die Verantwortung bei dem, der die Macht missbraucht. Und ja, aber ich,
wie gesagt,
das
seine
ist das
Macht
Hauptproblem dieser
alles,
Dokus,
da,
dass du halt nicht diese Ausgewogenheit herstellen kannst, die
ja,
du natürlich bräuchtest.
Das ist das,
um
was mich am meisten
Meinung
stört. Dieses, dass er das alles gemacht hat und dass der sich so ein Konstrukt auch so wie Weinstein und so aufgebaut hat, dass die Leute halt
der ja auch eine,
indirekt
der ja
so
auch
komplett
Appearance,
unter Druck Doku gesetzt wurden, dass sie aus diesem System nicht entfliehen konnten. Das ist ja, scheint ja so eindeutig zu sein. Aber ich finde, die Doku hat es halt sehr, sehr mangelhaft dargestellt. Und ich finde die Doku einfach, ich finde es interessant, das Ganze mal so zu sehen. Aber mir fehlt einfach komplett jegliche zweite Ebene. Es ist halt einfach nur, und das stört mich halt, du kannst dich hinsetzen, du musst nicht drüber nachdenken, dir wird gesagt, was du zu denken hast, und fertig. Und es gibt keinerlei zweite Ebene, es gibt keinerlei zweite Meinung, es wird nichts anders dargestellt, es wird nur das aus einer Sichtweise dargestellt, und dafür finde ich es einfach schade, weil es einfach eine verschenkte Möglichkeit ist einfach.
Ja.
Das ist, was mich eigentlich am meisten stört an dem Ganzen, dass ich einfach die Doku nicht gut gemacht finde.
Da muss ich auch ehrlich sagen, ich finde, man hat gemerkt, dass sie nicht so viel geiles Bildmaterial hatten. Und das bedeutet ja auch, dass du das Material hast. Also ich glaube nicht immer nur, dass es eine dramaturgische Entscheidung war. Also es war nicht nur eine dramaturgische Entscheidung, den Opfern so viel Raum zu geben. Ich finde es generell auch, oder den Überlebenden so viel Raum zu geben. Ich finde schon, dass es dieses Framing, dass man nicht sagt, das sind keine Victims, sind Survivor, finde ich schon tendenziell wichtig. Aber ja, man hat gesehen, dass das die Hauptnarration ist, mit denen zu reden, die bereit sind, mit dir zu reden. Sowas kannst du machen. Also ich fand es schon krass, dass sie diesen Dershowitz mit drin hatten, den Anwalt von Jeffrey Epstein, der ja auch Vergewaltigungsvorwürfe...
Der war der Einzige, der irgendwie so ein bisschen was anderes war.
Ja, aber das
und
spricht ja schon...
Es war halt so, ja, ich finde, das Ganze war so reißerisch plakativ, so das Ganze mit Bill Clinton. So, ja, Bill Clinton war ja auch dabei und die ganzen Clinton sind auch in dieser ganzen Kinderpornografie-Ding. Gut, das war jetzt alles nicht in der Doku. Was war in der Doku? Der eine Hausmeister hat ihn einmal auf der Insel gesehen, wie er auf einem Stuhl saß.
Ja, aber das habe ich nicht als, so. Das habe ich nicht als, als Versuch der Dokumacher verstanden.
Nee, aber
Bill
es war
Clinton
also,
da Pädophilie so.
Nee,
es ging
nicht,
ja darum,
es,
naja,
halt
es ging
so,
ja darum zu zeigen, aber ich meine, Bill Clinton war fucking amerikanischer Präsident, also sorry, wenn du in Amerika von jemandem fertig gemacht wirst, der mit fucking Bill Clinton gut ist, So, dann fängst du halt an deinem Weltbild zu zweifeln, an dem Rechtsstaat, gerade in Amerika. Ich glaube, das ist für uns ist das so unglaublich, weil wir das uns Gott sei Dank vielleicht nicht so krass vorstellen können, dass so eine Verbindung zum Präsidenten in einem Land, wo halt vielleicht, wo du halt nicht mehr hundertprozentig, also auch selbst ja hier vertrauen wir nicht immer hundertprozentig dem Rechtsstaat, aber ich glaube, das ist in Amerika einfach nochmal da, um einiges entfernt. Und ich glaube, da sollte es vor allem darum gehen, zu zeigen, glaube ich, was der für einen Eindruck auf Menschen gemacht hat. Ich glaube, da ging es jetzt nicht so um.
Ich glaube, der war ein krass beeindruckender Typ. Ich würde gerne mal mit dem Bier trinken.
Vielleicht kannst du es irgendwann, wer weiß.
Gute Partys gemacht, der Junge. Ja, aber also wie gesagt, ich glaube, das ist ein sehr endloses Thema. Wer Bock hat, schaut sich die Doku an. Wie gesagt, ich war einfach nur ein bisschen enttäuscht von der Doku auf mehreren Ebenen.
Ja, da würde ich mich auch anschließen. Aber ich finde es generell wichtig. Ja. Also auch wenn der Philipp eine zweite Ebene oder einen zweiten Blickwinkel ein bisschen vermisst, hat man ja zumindest einen Blickwinkel in so einer Doku. Und dafür fand ich die vier Folgen relativ kurzlebig. Also natürlich heavy.
Wenn man mal sonntags nichts zu tun hat, kann man sich das mal reinziehen. Ja.
Fun Sonntag.
Genau. Nachdem die Zeit schon auch ein bisschen fortgeschritten ist, wollen wir mal zu unserem immer wiederkehrenden und immer gleichbleibenden, den Grundpfeiler unseres Podcasts.
Ja, im Prinzip der Wochenrhythmus unserer Zuhörer.
Richtig. Jede Woche neue Knaller für euch von uns.
Komm, hau raus, was hast du?
Patronengürtel.
Patronengürtel, richtig.
Der Patronengürtel. Und zwar ist das unsere Knaller-Playlist auf Spotify, auf der wir jede Woche 1 bis 3 Lieder euch kundtun, die wir gut finden, die unser Leben begleiten, die wir mit euch teilen wollen. Und genau, ich habe diese Woche nur aufgrund meiner Durstduftigkeit, dass ich sehr, sehr viele Lieder in der letzten Woche hatte, seitdem wir aufgenommen haben.
Ja.
Die ich mir.
Das sind die schlechtesten Ausreden, die ich je gehört habe. Ich will jetzt hier nicht.
Jetzt habe ich gesehen, ich kann die Notiz auch hochscrollen. Da stehen noch andere Sachen. Da stehen zwar keine Lieder, deswegen habe ich trotzdem nur ein Lied, aber vielleicht dann, vielleicht als Spoiler dann, über was wir nächste Woche drüber reden können, was vielleicht unsere Zuhörer auch interessiert. Aber jetzt machen wir erstmal den Patronengürtel. Ich habe nur ein Lied diese Woche. Sehr spät entdeckt mal wieder, obwohl es wahrscheinlich in gewissen Kreisen seit Jahren bekannt ist. Und eine Seltenheit von mir mal wieder, eine weibliche Künstlerin. Und zwar Mia Morgan, den Waveboy. Ein überragendes Lied. Und wer nach 3-mal Hören davon kein Ohrwurm hat, braucht uns nicht mehr hören. Klare Ansage.
Okay, cool.
Was sind denn deine Knaller?
Ich freue mich auf deinen Ohrwurm, möchte ich erstmal sagen. Mein Knaller. Ich wollte was von Travis Scott drauf tun, weil ich gerade den wieder ein bisschen so entdeckt habe. Es ist so peinlich, so ein Riesending in Amerika. Der Typ hat in fucking Fortnite ein Konzert gespielt wegen Corona. Der ist so über allem, aber ich habe nie so ganz kapiert, warum. Ich dachte mir, okay, den feiern die halt in Amiland ab und hier auch ein bisschen so. Und ich habe schon ein Lied von ihm drauf, Sicko Mode mit Drake zusammen. Das war so das Erste, was ich von ihm so richtig geil fand. Heute kommt aber noch Highest in the Room drauf, weil ich das von ihm wirklich, glaube ich, das Geilste finde, wo ich mich jetzt ein bisschen mehr mit ihm beschäftigt habe. Und ich finde, der ist schon einer von den Künstlern, die so in den letzten Jahren schon echt prägend ist. Sieht man auch an der wunderbaren Deutschrap ist fresher denn je Meme-Kultur. Also es gibt anscheinend einige Rapper, die sich da an dessen Flow und Liedideen ein bisschen bedient haben. Was leider wieder mal beweist, dass Deutschrap zu großen Teilen nur ein Abklatsch von Rap außerhalb Deutschlands ist. Aber ja, damit ihr natürlich hier auch die Originale nicht verpasst, wenn ihr euch nur in so elitären Kreisen wie dieses Podcast-Kosmos aufhaltet, möchte ich euch Travis Scott nicht vorenthalten und deswegen kommt Highest in the Room auf den Patronengürtel. Ah ja, ich bin jetzt immer dran.
Du bist, dann tue ich nur kurz ein Zwischenzitat aus dem Lied Waveboy einschmeißen, wo ich tatsächlich auch immer ein bisschen an dich denken muss.
Ja, schlachte es nicht aus, Philipp.
Ja, denn alle meine Freunde hören nur noch Trap. Ich habe keinen Bock auf schlechten Deutschrap. Ich stehe auf Nekromantik wie damals Bela B. Mein Baby kapiert es, mein Baby versteht's.
Das finde ich so schön. Da hast du, glaube ich,
das Lied an.
Da hast du, glaube ich, die Fans, die jetzt mit Travis Scott eher so ein hatten auf der Playlist, die hast du jetzt wieder abgeholt.
Die hole ich jetzt ab, ja.
Muss aber dazu sagen,
ja,
Ja, nee, ich muss mich für Travis Scott eigentlich überhaupt nicht rechtfertigen. Es
kommt
auch dafür,
Lied.
Es kommt auch dafür was ganz anderes, auch female fronted, aber man möchte es nicht meinen, und zwar von Arch Enemy, War Eternal. Das ist, oh Gott, Leute, nagel mich jetzt nicht auf Genre beschreiben, aber das ist so, ich sag mal so, das ist so Metal, wo Leute sagen, ach so, naja, Metal, ich finde Rock schon gut, aber halt nicht, wenn die nur so rumschreien. Und Arch Enemy War Eternal ist so ein Lied, wo die nur so rumschreien. Aber jeder, der dieses Genre ein bisschen lieber kennt und der auch den ein oder anderen Scream oder das ein oder andere Gegrowle durchaus mal zu schätzen weiß, solange es mit geilen Gitarrenriffs, dem ein oder anderen Solo oder einfach einer guten Double Bass, die nach vorne treibt, wer das wertschätzen kann, ich glaube, der wird auch mit War Eternal wahr werden. Es ist kein Geheimtipp, es ist keine Brandneuheit, es ist eigentlich vielfach schon auf großen Festivals gespielt. Wie gesagt, das Geile daran ist eben, dass es eine Band ist, die female-fronted ist, also eine Sängerin, die eben diese geilen Screams und ich glaube, Growls sind gar nicht drinnen im Lied groß, aber die auf jeden Fall so krass singen kann. Ist ein Lied zum Durchpogen, hat mal wieder gefehlt und Arch Enemy war auch noch nicht auf dem Patronengürtel. Also, ein Haufen Gründe. Ist nicht für jeden was, bin ich mir, glaube ich, sicher. Aber was ich geil an diesem Lied finde, ist, dass dadurch, dass die Stimme so eher ein bisschen monotoner ist, hat die Gitarre da ein bisschen mehr Raum, die Melodie zu ergänzen. Und das hat man ja leider auch oft im Metal, dass entweder Vocals oder Gitarre präsent sind und sich immer so abwechseln. Da, finde ich, harmoniert es dadurch ganz gut, dass die Stimme ein bisschen, ja, nicht ganz so dominant ist.
Und das war Jonas' Art zu sagen, er findet das Lied gut. Mir ist spontan noch eingefallen, was ich drauf tun wollte. Und zwar ohne große Begründung, Auletta, Sommerdiebe, geiles Lied, es ist wieder Sommer.
Ist es Sommer bei dir? Bei mir ist so richtiges, ich gehe immer noch mit so dicker Lederjacke raus, einfach weil ich morgens irgendwie so, fühle ich mich geschützt drin und irgendwie wird es mir den ganzen Tag auch nicht zu warm darin. Das ist richtig weird.
Aber Jonas, du weißt doch, es ist Sommer, egal was du tust oder machst. Sommer ist, wenn du trotzdem lachst.
Ja, Sommer
so.
Ist, finde ich Hammer, Philipp.
So ist das.
Das ist für mich irgendwie mit Kascha Candela verknüpft, obwohl es natürlich nicht von Kascha Candela ist, aber es ist irgendwie mit Kascha Candela verknüpft. Das letzte ist Tessa Talks Villains. Dazu gibt es nicht viel zu sagen. Es ist irgendwie eine geile Genre-Mixtur. Eine Rapperin und irgendwie so Elektromucke, bei der ich mich nicht so auskenne. Aber ich finde es ganz cool. Also es ist im Prinzip Rap, aber mit einem Breakdown. Und ich finde, mehr muss man dazu. Manchmal reicht es ja auch.
Manchmal reicht es.
Ey, Werbung haben wir leider keine. Ich weiß auch nicht warum. Und sind die Werbepartner. Nee, Quatsch. Die neuen Nike Aerosol sind natürlich unser Werbepartner. Die habe ich auch schon an, Philipp. Wie geht's dir? Jetzt haben wir schon so lange hier, sind wir hier durch die Themen gesteppt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in meinen Nike Aerosol sind. Das fühlt sich das irgendwie gut an.
Sind die besten Schuhe, die ich jemals hatte.
Farblich auch sehr toll.
Gerne wieder.
Und ich habe auch gehört, für diesen Sneaker hat Nike extra mal die Kinderarbeit ausgesetzt.
Nur über 18-Jährige drin gearbeitet.
Nur über 18-Jährige.
Arbeitsbedingungen.
Und sogar auch mit einem für die Landesverhältnisse angepassten Mindestlohn. Was auch immer das bedeutet, man weiß es nicht. Aber ich bin mir sicher, der Gerd Müller, der heißt Gerd Müller, oder? Der Entwicklungsminister? Der einzige, das ist, da nochmal Liste an Unionern, die ich für irgendwas respektiere, dieser Gerd Müller. Ich glaube, der heißt wirklich wie Gerd Müller, ja. Ich glaube, der. Ja,
ist auch ein guter Fußballspieler.
Bei dem habe ich das Gefühl, der hat richtig Bock, was Gutes für die Welt zu tun. Und so richtig umsetzen kann er jetzt noch nicht, wegen Lobby und Wirtschaft und Aber der sagt zum Beispiel, wäre doch nice, wenn wir hier in Deutschland nur Produkte kaufen, wo wir wissen, dass die Produktionsketten unter den ethischen Standards sind, wo die Unternehmen sagen, dass sie sie sind. So von vorne bis hinten. Und das finde ich schon mal ein cooles Ziel. Und mit kleinen Schritten geht er darauf hinzu. Ja, das war unser Sponsoring auf den bequemen Nike Aerosols. Ey du, ich wollte eigentlich noch drüber upflamen, ne? Wir bräuchten jetzt so eine Outro-Melodie, weil dann bekomme ich, glaube ich, so einen Rauswerfer-Vibe. Aber ich wollte eigentlich noch über dicke Leute abhaten, weil da doch Heidi doch Fettshaming vorgeworfen wurde, weil sie bei America's Got Talent so eine Tänzerin hat nicht zu Ende tanzen lassen und schon mitten im Act gebuzzert hat, einfach weil sie ihr der Tanz nicht so gut gefallen hat und weil sie nicht dachte, das ist ein Million-Dollar-Act, Aber da hat amerikanisches Awareness-Twitter hat dann zurückgeschlagen und fordert jetzt, das ist maximal lächerlich, ich weiß nicht, ob du die Debatte mitbekommen hast oder nicht, ist auch wurscht.
Nö, gar nicht.
Aber dann habe ich mir gedacht, ja, keine Ahnung, so ich finde das ist schon noch okay, Fat-Shaming. Also ich finde das, dieses, oder?
Aber wenn wir da gerade bei dem Thema dabei sind, das ist ein Thema, über das ich jetzt heute nicht mehr reden kann und will,
ja,
aus
okay.
sowohl zeitlich als auch emotionalen Gründen, aber nächste Woche gerne ausführlichst mit dir darüber reden.
Hey Philipp, du hast gerade perfekt,
und ich glaub, du hast
gerade die Anforderungen für Tommy Gottschalk Produktionsleihe getroffen. Ja. Einfach mal so eine Labertasche aus Kulmbach rechtzeitig abgewürgt und gesagt, hallo, Herr Gottschalk, Sie haben jetzt schon wirklich
die
viel zu lange
geredet. Ist wieder gebucht.
Du, wir müssen schon wieder die Tagesthemen verschieben.
Die CDU.
Oder wo war das?
Ja. Man weiß es nicht. Nee, aber was ich wirklich mit dir nächste
der
Woche gerne
reden würde. Der Robbie Williams, der ist schon längst wieder in Australien auf der Bühne, Alter. Mach mal fertig, Tommy.
Ist das Thema, wo du hundertprozentig auch, also wenn du da keine Meinung zu hast, weiß ich auch nicht, das Thema Drachenlord.
Ah, ja, okay. Ja, doch.
Da würde ich sehr gerne, sehr ausführlich nächste Woche drüber reden.
Ist eine Regionalpflicht.
Auch wieder natürlich ein Call to Action an unsere Zuschauer. Ja. Schreibt uns eure Meinung zum Drachenlord. Jeder, der ihn noch nicht kennt, hat jetzt genau eine Woche Zeit, sich das Ganze anzuschauen, bis wir nächste Woche darüber reden.
Ja, ne, klar.
Interessante Persönlichkeit.
Definitiv. Ja.
Und Franke. Was will man mehr?
Ja.
Ist einer für uns. Ja, und ich merke, es ist ein Quell der Freude bei dir, das Thema.
Doch.
Du sprudelst wie selten. Ich meine, du hast gerade 5 Minuten über ein Lied geredet von fucking Arch Enemy.
Ja, nee.
Aber zum Drachenlord schweigst du.
Naja, Philipp,
ja,
ich dachte,
dann reden
du
wir nächste
so
Woche
ein
drüber. Das
ist Outro, weil du nicht mit mir
so.
über
dicke Menschen reden willst.
Den Bodyshaming-Vorwurf reden willst.
Der ist übrigens dick, deswegen, das ist der Übergang für alle, die ihn nicht kennen. Ist dick. Sehr
okay.
dick.
Naja, ich dachte, du setzt jetzt an zu einer smoothen Outro-Abmod. Aber ich fand es auch ein bisschen lustig, dir dabei zuzugucken, zu suchen, ob jetzt das schon abmoderiert wird, ob ich das mache,
also,
ob ich jetzt da noch was zu sagen. Und ich wollte dich aber ein bisschen braten
lassen
gerade.
Deswegen, also, dann freut euch nächste Woche auf das große Thema Drachenlord.
Also, Philipp, du hast so irgendwie zweimal die Folge, schaltest du in so ein Moderationsdings, so wie du auf der Kirmes wahrscheinlich damals gehört hast, bevor der Autoscooter losgeht. Und du hast es immer pro Folge zweimal. Finde ich gut.
Und am Ende.
Reicht.
Ja,
es reicht.
Ja, es reicht. Ein
professioneller Touch, möchte ich fast sagen.
Ja, eben. Es war eine schöne Folge, es hat mir Spaß gemacht, es war alles dabei, es war Spaß dabei, es waren ernsthafte Themen dabei. Wir haben über die Probleme der Welt geredet, wir haben in die Zukunft geschaut, wir
über unsere Probleme
uns
geredet.
Nächste Woche über unsere Probleme. Wir haben wieder ein bisschen was Persönliches dabei gehabt. Ihr wart wieder ein paar Minuten Teil unseres Lebens, was uns immer sehr freut, euch einen kleinen Einblick in unsere Welt geben zu können. Wir freuen uns wieder drauf, das nächste Woche wieder zu machen, an derselben Stelle, selbe Welle, wie immer. Wir wissen, ihr wartet drauf, bis wir wöchentlich wieder Premium-Content liefern.
Ja.
Kostenlos, möchte ich sagen, noch. Folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Instagram, schreibt uns Mails an mischkonsum1@gmx.de. Ich habe seit dem letzten Mal, wo ich on-air in diese E-Mail-Adresse reingeschaut habe, nicht wieder reingeschaut. Deswegen schreibt uns da nicht. Schreibt uns lieber auf Instagram. Das macht unser Instagram- und Social-Media-Beauftragte Jonas, kümmert sich darum und freut sich und liest jede einzelne Nachricht und wird jede einzelne Nachricht beantworten.
Ja.
Genau, und damit entlassen wir euch. Wir
können auch gerne Rage Catch machen. Der Rage Catch ist immer noch offen.
Schickt uns einen Rage Catch, genau. Es gibt ein Geschenk.
Einen
gibt es
noch.
Es wird diese Woche vielleicht.
Wer als erstes kommt, kriegt. Wenn nicht, kriegt nicht.
Einer gibt es noch. Genau, einen gibt es noch.
Einen noch?
Und den Rest. Gar keinen mehr. Den Rest lassen wir uns überlegen, wie wir dann weitermachen, falls mehr Leute schreiben. Aber.
Ja, halt dein Maul, leider haben sie Pech gehabt, Philipp. Es hatte jeder eine faire Chance. Wirklich, das war.
Ja, das stimmt.
Nur mal, wir haben, also ich habe euch ja aktiver eingeschätzt, glaube ich. Weiß ich nicht, können wir die letzte Folge nochmal nachhören. Aber es ist eine pädagogische Mechanik gewesen. Weil jetzt können wir sagen, wer nichts kriegt, kann sich auch nicht beschweren. Weil jeder hatte seine Chance.
Das stimmt. Also,
deswegen haben wir natürlich die
Woche
Hürden
Zeit.
Ein bisschen hochgelassen. So. Jetzt sind die Hürden unten. Ihr wisst, okay, jetzt ist Ausschlussverfahren, jetzt muss man schnell sein. Und wer dann immer noch drauf verzichten kann, ja, der ärgert sich auf Instagram, was einem dafür ein toller Dings durch die Lappen gegangen ist.
Ja, naja. Und ganz ehrlich, ihr wollt ja wohl nicht, dass Matze der Einzige ist, der hier gewinnt.
Also, ja, es ist auch...
Kann ja wohl
auch... Ey, Matze sein. In allen Ehren, aber... Ich meine, ihr könntet jetzt auf einer Stufe mit Matze steigen, durch einen Rage Cage, einen.
Das, da kriegen andere Leute einen blauen Haken und ein Wikipedia-Profil dafür. Also.
Okay, also, ich sag dann tschüss.
Ich sag, auch. Sagst, okay, cool. Wir hören uns wieder nächste Woche. Wie immer, wie alle anderen Podcasts, hast sagen wir auch, gesagt. Aber wir meinen es ernst. Seid lieb zueinander. Achtet ein bisschen aufeinander. Und wir hören uns nächste Woche.
Ciao. Ciao. Was, das Synchron, das war krass.